dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 146. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche einen Wein verkosten. Das Spannende daran, der eine weiß nie, was die andere mitbringt. Und umgekehrt, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
Sicher. Was aus Italien. Wobei man am Anfang ein bisschen unsicher war, wie es genau positionieren soll. Aber Italien hat schon sehr viel Sinn gemacht am Schluss tatsächlich. Und zwar war das der Prologo 2019, Montepulciano d'Abruzzo, von Stefano Papetti Ceroni. Stimmt das so?
Ceroni.
Von Weingut de Fermo.
Genau.
Und das war, ich meine, ich habe den ja schon gekannt, aber schon wieder einige Zeit her, seitdem ich den verkostet habe.
Ja, plus halt auf einer Verkostung. Also halt so.
Ja, auf einer Weinmesse. Und das ist halt immer, es bleiben schon Sachen hängen. Und es ist mir tatsächlich de Fermo hängen geblieben. Ich habe gedacht, richtig coole Sachen. Passt. Irgendwo im Hinterkopf einmal notiert.
Ja.
Nicht einmal auf meiner großen Weinliste, sondern einfach irgendwo im Hinterkopf. Wenn mir das wieder unterkommen war, dann war es wahrscheinlich intensiver gewesen.
Es braucht immer auch zweimal, bis dann wirklich sie ganz manifestiert quasi. Ja.
Aber gut, dass es ja bei dir manifestiert hat.
Na sicher.
Schönes Ding. Wirklich schönes Ding. Und es hat schon dieses schöne Italienische, diese Würzigkeit darunter und alles. Und schon auch die Kraft. Also man spürt schon, voll, dass es jetzt nichts Ultra-Kühles ist in dem Sinne. Und trotzdem hat das Ganze eine schöne, ich will gar nicht sagen Leichtigkeit, aber trotzdem einfach eine Feinheit.
Ja, ja.
Und das finde ich ist gerade bei Montepulciano d'Abruzzo wirklich eine Kunst. Voll. Das musst du mal hinkriegen.
Voll. Diese Balance zwischen Feinheit und rustikal zu bleiben, ist halt einfach, ist schon leibend.
Genau, und funktioniert in diesem Fall wunderbar.
Ganz genau. Und jetzt warten eine wunderschöne WinzerInnen-Folge aus der Steiermark auf euch. Lehnt euch zurück. Viel Spaß beim Zuhören. So ist es. Und heute sind wir in der Südsteiermark bei der Monika und beim Armin Thement, am Weingut Thement. Danke, dass wir da sein dürfen.
Herzlich willkommen.
Freut uns sehr.
Dankeschön.
Wir haben natürlich auch schon Wein im Glas.
Mhm.
Und werden Sie das einmal gleich anschauen zu Beginn hier.
So, wir haben jetzt vorher gehört, dass du im Keller unten warst dafür und was aus dem Fass gezogen hast. Habe ich das richtig interpretiert, dass wir da was im Glas haben?
Ganz klar, also ganz richtig sogar.
Sehr gut.
Also,
schlau.
Wir müssen euch schon ein bisschen fordern.
Das ist sicher.
Richtig so.
Das ist geil. Fuck.
Wir dürfen aber schon mitkosten, oder?
Ja, sicher.
Sehr.
Um das geht's ja. Ja, die Nase ist schon mal sauschön. So.
Das hat voll so eine feine Reduktion in der Nase. Saugeil.
Das ist jetzt am Gaumen. Ultra fein. Hat einen schönen Saft, mega Zugsäure. Gut, das kennen wir von euch. Das lieben wir von euch. Und hinten aus ist so ganz ein kleines bisschen Rauchigkeit. Voll schön.
Hm. Und so feine Kräutrigkeit dazu.
Bis jetzt ist nichts falsch, was gesagt habt.
Trotzdem, Gott sei Dank. Trotzdem legt sich das überall so ein bisschen an, schön. Es verteilt sich super am Gaumen. Hinten spürst du leicht ein bisschen Gerbstoff dazu, finde ich. Und das geht und geht und geht und geht. Also Länge ist schon mal ein Traum. Und auch die Nasen super schön, finde ich. Es ist halt richtig kühle Frische dazu.
Das könnte da gefühlt wieder was sein, was ein bisschen länger auf der Feinhefe war, so rein von der Struktur her. Könnt ihr es gern korrigieren, wenn es falsch ist?
Stimmt nach wie vor.
Bis jetzt ist noch nicht viel falsch.
So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen Rinsraten rein. Auch da gerne korrigieren. Was könnte das sein, Michi?
Ja, sag an.
Ich bin so am Hin und Her schwanken, also rein rebsortentechnisch bin ich jetzt ein bisschen am Hin und Her überlegen. Du hast halt eine super schöne, präzise Feinheit. Aber ich weiß, dass ihr das sowohl mit dem Sauvignon als auch mit dem Morillon hinkriegt.
Ich bin bei zweiterem.
Mhm. Ich wäre jetzt theoretisch auch bei einer Burgunder-Rebsorten, einfach weil wir so, so fein sind.
Mhm. Ja. Was glaubt ihr, ist es vom Terroir her, vom Boden, Alter?
Was?
Also es ist mega frisch grundsätzlich. Ich würde das jetzt nicht alt schätzen.
Nur mal. Ich glaube, das hat schon ein bisschen einen längeren Ausbau gehabt.
Voll.
Wie lang genau? Schwierig. Aber gefühlt halt einfach länger auf der Feinhefe, auch im Holz ein bisschen. Ne? Und Boden. Würde jetzt eher auf den Kalk als auf irgendwas anderes.
Mhm.
Weil es halt diese Finesse hat. Und so diese Salzigkeit hinten raus.
Hinter außer diese Salzigkeit treibt mich auch natürlich dorthin. Mhm. Aber was ist das für ein Jahr?
I don't know. Jahrtechnisch.
Ich glaube, dass das ganz schwer ist. Also wenn es das ist, was ich glaube, dass es ist.
Ah ja, du weißt auch nicht. Ja, sehr gut.
Ich kann nur raten.
Warte, das finde ich gut. Monika, was kann es sein?
Nein, ich glaube zu wissen, was es ist, aber...
Ja, dann sag es auch nicht. Nein, ich finde einmal gut, das sagt Burgunder.
Mhm.
Burgundersorte, meine, wir lieben alle die Burgunder und ich finde es immer als Kompliment, wenn ein Sauvignon nach Burgunder schmeckt. Ja. Also schmeckt nicht nach Burgunder, aber dass trotzdem das Terroir so in den Vordergrund steht. Ja.
Ja, eben, deswegen habe ich ganz am Anfang gemeint, ich weiß, dass ihr sowohl die Sauvignons als auch die Burgunder-Rebsorten so ganz, ganz, ganz fein hinkriegt, deswegen schwierig. Aber ich war jetzt trotzdem einmal auf irgendwas Burgundisches gegangen. Cool.
Aber zu eurer Verteidigung, es wird keine Sorte am Etikett stehen, sagen wir mal so. Nicht zumindest nicht auf dem Frontetikett.
Mhm. Ja.
Das ist ganz richtig eine Fassprobe.
Mhm.
Es ist ganz richtig länger ausgebaut.
Mhm.
Es ist quasi unser neues Baby sozusagen.
Ah.
Und es war jetzt da wirklich ein Prozess, der über Jahre gegangen ist, der Entwicklung. Ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, wir haben 2015 begonnen, erstmalig die Parzellen vom Zierig einzeln zu zeigen.
Genau.
Ausbaut haben wir es ja immer schon separat und das war dann für uns quasi so der erste Moment, okay, jetzt möchten wir es einfach einmal unseren Kunden zeigen, mal schauen, sehen die das, wie wir das sehen, kann man da was lernen draus, wie geht es für uns weiter in Zukunft und haben dann das verkosten lassen und fortfolgend dann auch das erste Mal so eine kleine Parzellenkiste gemacht.
Ja.
Und wir haben dann einfach sehr gut feststellen können, dass die Leute unheimlich viel eigentlich damit anfangen und diese Arbeit im Detail einfach fasziniert.
Ja.
Und da ist für uns dann schon festgestanden, okay, wir müssen diese Lagenthema im Generellen noch ein bisschen anders sehen. Gell? Und haben dann auch eben gesehen, selbst am Zierig, wo jetzt die Lage schon eindeutig ist, aber trotzdem die Unterschiede so groß sind, haben wir gesehen, es braucht einfach noch mehr individuelle Behandlung. Und dann im Laufe der Jahre ist eben die Lagenerhebung stattgefunden, wo es dann wirklich die Lagen abgrenzen hast müssen, ganz, ganz klar. Und dann ist eben der Zierig in diesen vier Teilen entstanden, wie wir es letztes Jahr präsentiert haben. Und von 2015 weg war für uns schon klar, dass das Herzstück, der Zierig an und für sich noch einmal für uns selber noch einmal spezieller behandelt wird. Und mit dem heurigen Jahrgang haben wir lange genug darauf gewartet, aber voller Freude und Stolz kommt der Wein heuer auf den Markt. Das ist Jahrgang 15.
Wirklich?
Liegt noch auf der Hefe.
Deswegen, ich meine, das ist so frisch. Ich meine, langer Ausbau, ja, aber ich hätte jetzt da gesagt, ja, von mir aus ist das vielleicht 19 oder so, aber 15.
Ja.
Genau, das ist 15 Zierig. und der Wein wird heißen Zierig XT. XT für die Techniker, die wissen, was damit gemeint ist. Für uns Weinbauern heißt es Extra Time, Extra Terroir und Extra Tement sozusagen als kleine Beifügung zum Terroir, um das ein bisschen erklärbar zu machen, weil den klassischen Zierig Sauvignon hat es ja schon gegeben einmal und dass du ein bisschen die Verwirrung einfach nimmst. Ja. Und unter dem Titel kommt es jetzt da nach fast 9 Jahren dann auf die Flasche.
Wahnsinn.
Und was wollen wir eigentlich damit sagen? Wir wollen, glaube ich, sagen, dass großer Wein, selbst in einem mächtigen Jahr wie 15, so fein, so frisch, so finessenreich und so komplex sein kann und auch das Potenzial der Steiermark ausloten, dass, ich sage mal, Weißwein mit knapp 10 Jahren eigentlich jetzt am Punkt ist.
Ja.
Und du kannst ihn trinken, der zeigt alles, hat aber genauso noch Potenzial. Und das ist so für uns ein bisschen die Zukunft eigentlich. Ja.
Wunderschönes Ding. Das danke, dass du dein Herz gesagt hast.
Ja, ich glaube auch spannend, wenn du es ein bisschen im Glas lässt, da wird zeigen, wie viel sich da noch entwickelt.
Mhm. Ich glaube, ihr seid sogar die Ersten, die das verkosten. Also
danke dafür.
Sehr schön, sehr schön. Findet man natürlich gut. Vielen Dank. Und das kommt am Markt jetzt dann, hast du gesagt? Also gibt es da schon...
Grob Plan wäre, sagen wir mal, bis zum Sommer auf alle Fälle. Sommer, so die Richtung wäre das Ziel.
Alles klar.
Mai, Juni, schauen wir mal.
Genau. Ja, Mai war Wunsch. Aber wir wollen ein bisschen das im Detail, das Etikett noch ein bisschen ausarbeiten und den Unterschied einfach ein bisschen zeigen. Aber wir sind einmal froh, also der Wein hat sich bombastisch entwickelt und ist sicherlich für unsere Familie so ein bisschen eine neue Epoche. Auch, ja.
Ja, das ist schon wirklich Weltklasse, bis deppert. Und wie viel gibt es davon? Also gibt es überhaupt eine Menge, dass das jemals wegkriegen kann oder gibt es da...
Absolut, also für das war für uns das Allerwichtigste dann, neben der Qualität, ist, muss es auch, sage ich mal, am Markt eine relevante Rolle spielen.
Ja.
Und vor allem, was uns auch ganz wichtig war, jetzt ist der Zierek, hat natürlich seine Qualität über die Jahre entwickelt, einen gewissen Preis entwickelt.
Mhm.
Und wir wollen da keine Ultra-Reserve oder Ultra-Garagenwein. Ja? Das soll ja für uns trotzdem der wichtigste Wein sein, vom Renommee her. Und es gibt, sagen wir mal so, im ersten Jahr werden wir mal so mit guten 5.000 Flaschen starten, sagen wir so.
Mhm.
Sehr gut. Und wird es die nur bei euch im Onlineshop und vor Ort geben oder wird es die auch bei Händlerinnen und Händlern geben?
Das ist schon unsere Partner. Händler kriegen das genauso.
Mhm.
Es ist ja dann auch neu, dass auf unserer Weinkollektion Weinkarte dann in dem Fall im heurigen Jahr kein 21er Tierek mehr zu finden ist, sondern eben dann dieser 15er Tierek.
Mhm.
Aber wir natürlich auch verstehen, wenn dann jemand sagt, okay, hätte aber gern was Junges, vielleicht ist das Thema der gereifte Wein nicht so gewünscht, dann hat man auch immer die Möglichkeit, dass man auf den aktuellen Jahrgang 21 bei Tiere Kapelle oder Chor zurückgreifen kann. Das sind dann die anderen zwei Sauvignons, beziehungsweise im Morellon-Bereich haben wir den Tiere Steilregel.
Mhm.
Den gibt es dann auch im Jahrgang 21.
Ja, ja.
So starten wir jetzt einmal. Aber es ist jetzt schon für uns alle eine Umstellung, aber ich glaube, es ist der richtige Schritt und macht absolut Sinn, wenn man sich so detailliert mit diesen Weinen beschäftigt hat, mit dem Reifepotenzial. Und ich glaube, dass das jetzt erst der Beginn ist, dass man sich wirklich vielleicht noch intensiver mit dem Thema Reifepotenzial der Weißweine, steirischen Weißweine auseinandersetzen kann.
Na, ich finde es super, weil das zu sagen, hey, schaut euch das mal an, wie schön das reift und ich muss das jetzt kaufen und dann 10 Jahre weglegen, das ist immer so leiwand gesagt und alles toll und der Wein hat so viel Potenzial und Lagerpotenzial auf unendlich, aber wer von den Endkonsumentinnen und Konsumenten macht es denn dann? Ne?
Das war ganz ein großes Thema.
Ja.
Ja.
Weil wir haben immer gesagt, wo man kauft der aktuelle Tierek oder wenn man die Lagenweine, die Riedenweine kauft, wir empfehlen, das steht sogar auf jedem Rückwärtiger drauf, eine Flaschenreife von 3 bis 5 Jahren im Idealfall. Wir sagen 10 Jahre weglegen. Aber wer macht das oder wer kann das schon machen? Und vor allem in der Gastronomie.
Ja,
die Gastronomie ist ja unser wichtigster Partner.
Mhm.
Ich kann jetzt nicht von einem Wirt erwarten, dass der sagt, der legt das jetzt 10 Jahre in den Keller. Das ist
ganz genau.
Leider unrealistisch in der heutigen Zeit. Und somit haben wir die Möglichkeit, dass wir das auf höchstem Niveau anbieten können.
Mhm. Ja. Ja, vor allem finde ich, du musst den Leuten einmal sagen, dass sie das wirklich lohnt, weil zu sagen, ja, legst doch 10 Jahre weg und wir würden es tun, aber das ist halt für mich als Endkonsument oder auch wenn ich in der Gastronomie denke, das muss ich halt trotzdem sagen, okay, ich bin so überzeugt davon, dass das wirklich dieses Potenzial hat und ich will das machen. Wenn ich das halt mit sowas mal gesehen habe, dann überlege ich mir vielleicht schon, ob ich jetzt wirklich die 19er auf der Karte lasse, wo ich mir denke, na gut, ein bisschen was lege ich mir da weg und das bringe ich vielleicht in 5, 6 Jahren nochmal gereift.
Ja.
Also das muss man, glaube ich, auch ein bisschen den Leuten die Möglichkeit geben, das mal zu erleben. Und das finde ich halt super.
Ja, und was natürlich auch spannend ist, ich sage, ein großer Wein, ein guter Wein, egal in welcher Kategorie, hat eigentlich zu jeder Zeit eigentlich seine spannenden Phasen.
Ja.
Und ich glaube, das kann die Steiermark wunderbar zeigen, dass man in verschiedensten Kategorien, verschiedensten Altersstufen einfach sehr, sehr spannende, interessante Weine hat.
Mhm.
Und natürlich gibt es Ausnahmeweine oder Ausnahmejahrgänge, aber die mussten natürlich auch zur Geltung kommen lassen. Also, und das hat uns eben mit dem Projekt auch gezeigt, dass du im Detail mit Geduld, mit vielleicht ein bisschen auch natürlich entstehen lassen, natürliche Entwicklung einfach was außerkitzeln kannst, sage ich jetzt vielleicht, was sonst in der Schnelle oder in der Schnelllebigkeit, die wir jetzt haben, vielleicht oft nicht so schnell geht. Ja.
Wenn wir schon beim Rauskitzeln und beim Ausbauen sind, wie genau ist er dann ausgebaut worden?
Ja, die Zirex, also egal ob es Kapelle, Chor, Zirex oder Steilriegel ist, da haben wir mittlerweile auch für jedes Terroir, für jede Lage einen individuellen Ausbau gefunden, wo wir glauben, so kommt für uns einfach die interessanteste Art oder die interessanteste Ausprägung.
Mhm.
In dem Fall liegen die Weine in Stückfässer, also Stück, so ein 1200 Liter bis Doppelstückfässer, kann man sagen, ist so der Hauptteil. Ja.
Ja.
Kapelle, Ziri Kapelle liegt eher in den kleineren Fässern, also PS bis 700 Liter.
Mhm.
Chor hat auch eher größere Fässer. Also so versucht man natürlich über einen Ausbau natürlich noch ein bisschen mehr Zugang und Typizität zu kriegen. Ja. Und vor allem in dem Fall ist der Jahrgang 15, wenn man sich zurückerinnern, war nach 13 und davor 2003 der erste wirklich heiße Sommer oder trockene Sommer, wo die Trauben, die Beeren sehr klein blieben sind, die Schale zum Fruchtfleisch eher dominant ist. Und wir arbeiten ja mit sehr vielen Maischestandzeiten.
Ja. Ja.
Und so hast du einfach noch mehr Struktur in den Weinen, aber halt auch Struktur in der Jugend, das Schal hart verknorpelt wirkt und eben durch diesen Ausbau einfach von allein dann ein bisschen in diese Reife geht.
Ja, ja, und in diese Harmonie. Also ja, jetzt haben wir ja komplette Balance da drinnen.
Ja.
Und wenn wir vorher vom Terroir noch gesprochen haben, von welchem Boden genau kommt er denn?
Also das ist quasi im Zentrum, also im Herzstück, im historischen Teil vom Ziereck, der reine Südhang, geprägt von Korallenkalkboden, also als Muttergestein.
Ja.
Und dann je nachdem, also wo wir uns gerade befinden in der Lage, hast du gewisse Einschlüsse. Kalkmergel, brauner wie blauer, reiner Kalkstein, Braunerde und Ton und Lehm. Also je nachdem, wo, ob man ganz oben ist, unten, je nachdem, wie die Erosion und so weiter das Ganze ein bisschen heraus über die Jahrtausende herausgearbeitet hat. Und selbst in dem Wein sind die einzelnen Parzellen dann auch noch individuell ausgebaut, aber es gibt halt irgendwann einmal gibt es dann die Assemblage daraus.
Ja.
Ja. Ist alles klar.
Aber so. Dominierend, wenn du es kurz haben willst. Korallenkalk. Wenn jeder da verkosten kommt, ja, und dann erkläre ich das. Dann.
Das weiß nicht jeder, was Korallenkalk ist. Ne?
Ein Korallenriff, da kann sich jeder was vorstellen, theoretisch.
Theoretisch. Ja.
Theoretisch.
Aber und ein Lehmer?
Ja.
Jetzt haben wir auf jeden Fall die lange und die kurze.
Ja, ja, ja. Finde ich sehr, sehr schön.
So, jetzt haben wir jetzt gehen wir vom totalen Detail wieder ein bisschen zurück vielleicht und starten am Anfang. Wenn es in Ordnung ist für euch zwei, würde man euch gerne ein bisschen ausfragen über die Geschichte vom Weingut Thement und natürlich auch über euch. Starten wir vielleicht mit dem Weingut Thement. Wir haben ja damals vor mittlerweile über 2 Jahren über die Domäne Ziringer gesprochen und da so ein bisschen eiche Geschichte auch mit reinbracht, natürlich, weil es gehört ja dazu.
Weil es ist schon sehr lang her.
Genau, ich würde jetzt auf jeden Fall nochmal sagen, wir sprechen nochmal über die ganze Story vom Weingut-Thema und wenn das in Ordnung ist. Armin, vielleicht starten wir da mit dir und beziehungsweise mit deinen Vorvätern.
Sehr gern, sehr gern. Naja, unser Weingut, also wir sind jetzt in der dritten Generation, wobei Generation 1 und 2 auch noch glücklicherweise im Weingut dabei sind, die Eltern sowieso, die das eigentlich aufgebaut haben. Die Großeltern, also mein Großvater ist ja sehr früh verstorben, deswegen hat der Vater das eigentlich auch sehr früh ist in die Fußstapfen getreten, 76 mit 16. Aber auch die Oma, die das damals mit Opa gegründet hat, in die 50er Jahre, ist zum Glück auch noch voll gesund und werkt dort und da an allen Ecken immer auch ein bisschen mit. Und ja, sehr klein begonnen, war natürlich eine harte Zeit, aber schon grundlegend immer mit einer Vision des Qualitätsweinbaus von Anfang an. Wir haben mit Krasnitzberg und Ziereck waren die ersten beiden Lagen, die wir gehabt haben.
Hat die schon der Großvater damals gehabt oder hat die dann erst der Vater gekauft?
Genau, der Großvater hat die ersten beiden, also dort wie da, die ersten Weingärten dann übernommen bzw. gekauft und angelegt. Auch schon mit Sauvignon Blanc, mit der Leitsorte damals. Also damals noch nicht Leitsorte, aber Sauvignon war auch schon dabei.
Und das finde ich auch spannend, dass es damals schon so ausgepflanzt worden ist.
Und es war, wie gesagt, dann aus der Not heraus eigentlich, weil der Papa so quasi eiskalt ins Wasser geschmissen worden ist und das übernommen hat, hat er mit denen arbeiten müssen, was einfach da war. Und da war eben Sauvignon Blanc von Anfang an dabei. Und er hat sich das quasi zur Leitsorte, ich glaube, damals hat es den Begriff noch gar nicht gegeben, aber er hat sich damit auseinandersetzen müssen, um eben aus den Trauben was zu machen oder überhaupt die Rebsorte im Weinberg zu verstehen, weil das war ja damals auch eher schwierig, du hast viel Arbeit gehabt, weniger Ertrag, intensive Weine, es hat damals überhaupt nicht passt in den Weingedanken. Ja. Aber er hat eben sich damit beschäftigen müssen und hat es sofort eigentlich zu seinem Lieblingswein gemacht. Ja. Mhm.
Aber das heißt, es ist ja damals schon in Flaschen abgefüllt worden, zumindest.
Genau, bei uns immer. Mhm. Und so ist immer in Flaschen abgefüllt worden. Es war auch sehr schwierig, der Verkauf. Also so Gastronomie hat es ja kaum gegeben. Da hat jeder Wirt, hat, wenn er nicht selber einen Weingarten gehabt hat, hat er einen Produzenten gehabt, der was einen Botellenwein gegeben hat, und sonst war eigentlich alles im Schankwein verkauft. Ja. Aber das war ja der Grund, wieso wir dann einen Buschenschank gehabt haben, die Leute ans Weingut gekommen sind, geausnet haben, Wein verkostet, Wein gekauft. Also so ist das Ganze losgegangen. Cool. Ja.
Du musst die Leute mal herbringen. Ne?
Genau, und das ist auch sicherlich die Stärke der Steiermark, dass das eigentlich alle eigentlich ähnlich gemacht haben und jeder dadurch eigentlich einen sehr guten Privatkundenanteil hatte. Und das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, diesen Kontakt zum Kunden, damals wie heute natürlich auch. Mhm. Und in die, dann ist meine Mutter auch mit dem Papa hat das dann sozusagen aufgebaut, von viel angeschaut in der Weinwelt, was gibt es, wie kann man arbeiten, was sind die Vorbilder und immer wieder probiert, immer wieder Sachen verbessert und weiterentwickelt. Einiges nimmst mit, was super funktioniert, was du umsetzen kannst, andere Sachen wiederum. Sieht man halt, das ist oft auch gut, wenn man sieht, wie es nicht geht, dass du halt auch wiederum auf die richtige, also es war eine permanente Entwicklung, aber es war so viel so eine dynamische Zeit, dass halt trotzdem wirklich viel passiert ist und viel aufgegangen ist. Ja. Mhm. Und 1998 ist dann der Keller gebaut worden. Ich bin seit 2005 daheim. Mhm. Also auch schon recht lange. Mein Bruder seit 2010, die Monika ist seit 2012 mit im Betrieb. Mhm. Und so arbeitet halt eigentlich die ganze Familie. Wir haben auch begonnen 2005 bis 2010, so mit den ersten biologischen Anbau, wo wir nach und nach die Flächen umgestellt haben, Biodynamie haben wir da ein bisschen uns selber eingearbeitet und haben wir den Betrieb quasi auf eine neue Philosophie auch gestellt. Mhm. Über jetzt, kannst du sagen, 15 Jahren hat der Umstieg gedauert. Mhm. Aber wir haben versucht, dass wir das sehr, sehr gewissenhaft, praktikabel, unsere Mitarbeiter alle mit integriert, natürlich auch die Kunden versucht mitzunehmen. Mhm. Und ja, ist ja eine spannende Entwicklung. Es verändert sich natürlich permanent auch immer wieder was.
Ja, sicher.
Stilistisch, persönlich und so weiter. Aber ich glaube, ja, wir versuchen da sehr, 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 sehr eng mit unseren Partnern, Kunden und mit unserem Team zu arbeiten, um einfach wirklich gemeinsam diesen Weg zu gehen. Mhm. Ja.
Ich finde ja, ihr habt eine irrsinnig durchdachte Kommunikationsstrategie. Also ihr kommuniziert irrsinnig schön, was passiert am Weingut und wieso passiert das. Also das funktioniert meiner Meinung nach in der Außenwirkung extrem, extrem gut. Und es muss wohl auch in der Innenwirkung funktionieren. Ansonsten kannst du nicht das Weingut dieser Größe biodynamisch bewirtschaften. Du musst die Leute natürlich mit an Bord bringen. Aber steigen wir vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen zurück, weil jetzt bist du quasi über 30 Jahre ziemlich schnell drüber
gekommen. Genau.
Also wir haben natürlich als wichtigen Faktor für euch oder für die Steiermark generell 85 Weinskandal und so weiter und so fort. Und das war ja wirklich der Startpunkt für viele Winzerinnen und Winzer, da jetzt nochmal zu überdenken, plus für die Steiermark natürlich auch stärker zu verkaufen und stärker in dieses Qualitätsweinthema reinzugehen. Natürlich bei euch ultra spannend, dass davor schon Flaschenwein abgefüllt worden ist, dass davor schon offensichtlich dieser Qualitätsgedanke da war. Wie war das nochmal ein Faktor für euch oder für deinen Papa vor allem damals natürlich noch? Dieses...
Es war in der Steiermark schon eine Gruppe damals, die Qualitätsweine gefüllt haben, die nicht normal wie österreichische Qualitätsweine waren. Ja. Mhm. Also sie haben einfach damals schon Ende der 70er, vor allem Sattlerhof war ein Pionier, Lagnatinacher, die haben trockene Botellenweine gefüllt. Ja. Ja. So, davor war ja der Botellenwein eher süß ausgebaut oder süß, also Spätlese-Charakteristik gehabt.
Ja.
Und auch mein Vater war mit dabei und die haben dann auf trockene Qualitätsweine umgestellt. Mhm. Die Weine waren damals natürlich sehr puristisch, leicht, säuregeprägt. Und das war vor einem Weinskandal schwer zu verkaufen. Mhm. Weil das hat keiner kennt und es war einfach für die Leute war das kein Qualitätskriterium. Ja. Aber dann mit dem Weinskandal, wo dann auf einmal der Konsument auch hinterfragt hat,
war das wie ein bisschen gefährlich.
Genau, genau. Und das war halt sehr pur.
Ja.
Und das war halt dann genau gefragt. Also da haben die Leute genau gewusst, okay, das ist sicher reiner Wein. Ja.
Da kann nichts sein, ja.
Und das war natürlich in der Steiermark ein Riesenbooster dann, was vieles ausgelöst hat, also die ganze Entwicklung. Und wir haben letzte Woche eine Diskussion gehabt, ob es immer einen Skandal braucht, um Sachen zu verändern. Ja, in dem Fall hat es natürlich ein Aufrütteln gegeben. Ja. Also, also wir sehen es ja in anderen Sparten der Landwirtschaft auch, wie hart der Kampf ist, dass das Produkt eigentlich gesehen wird, weil es meist ja doch über den Preis gekauft wird. Und es ist teilweise schrecklich, dass jeder will die tollen Bilder sehen, aber keiner will dann das Produkt eben auch zahlen dafür. Ne?
Genau.
Da hat Wein schon eine Sonderstellung.
Und da hat Wein schon viel gemacht. Aber es ist halt auch immer wieder, jetzt ist auch momentan gerade eine Phase, wo der Markt sehr kritisch ist, wo es nicht alles selbstverständlich ist. Und man muss ja auch überlegen, okay, wo geht die Reise hin? Oder wie kann man eben seine Botschaft an seine Kunden gezielt bringen? Ja? Aber es gibt natürlich auch viele neue Wege, die man gehen kann, ja, und viele neue Möglichkeiten. Ja.
Und wenn wir jetzt bei diesem Startpunkt, bei dieser Gruppe sind quasi, wie hat sich das Ganze weiterentwickelt? Also wie viele Hektar waren es bis zu dem Zeitpunkt? Wie ist es dann zu diesen, ihr habt jetzt rund 80 Hektar, ne? So plus, minus.
Genau.
Wie ist es auf diese Größe gekommen? Wann ist das passiert? In welchem Zeitraum?
Naja, also angefangen irgendwann einmal mit 2 Hektar.
Ja.
Und dann in die 80er Jahre eben, dann hat man gesehen, man hat die ersten Kunden gekriegt, das war einfach eine Dynamik da und man hat sich, Geld war wenig da oder gar keins und die Eltern haben jeden Cent investiert und in Anlage neuer Weingärten, beste Flächen und so weiter und haben halt schon die Vision gehabt von einem Betrieb, der sich selbstständig produziert und auch davon leben kann.
Ja.
Trotzdem kannst du jetzt nicht, wenn du neu beginnst, sagen, du kaufst jetzt dort Hektar zusammen, da Hektar zusammen. Also das geht ja nur bergklein. Und wir haben Vertragsweinbauern gehabt im Ort da vermehrt und natürlich auch in der Südsteiermark, die quasi nach unseren Standards produziert haben, für uns die Trauben produziert und da haben wir quasi für die Basisweine eben Traubenzukauf gehabt. Und das war extrem wichtig, dass wir uns auch entwickeln haben können. Trotzdem war das langfristige Ziel, eben auf 100% eigene Beine zu stehen. Und das hat dann im Endeffekt, kannst du sagen, fast 30 Jahre gedauert. Mit Jahrgang, vor gut 8 Jahre haben wir 100% Eigenproduktion.
Das ist dauert schon eine Zeit lang, klar. Ich meine, das ist halt ein Riesending.
Genau. Es ist natürlich auch ein Risiko und es ist, ich sage, das Größte, neben dem, dass du die Flächen einmal haben musst, aber noch schwieriger ist es dann zu produzieren, weil du hast dann enorme Kosten, du hast ein enormes Risiko und du brauchst dann eben einen super Kundenstock, der halt auch bereit ist, das zu bezahlen. Ne?
Du musst es dann auf Verkauf kriegen. Weil
Plus du hast natürlich da schon nochmal dieses Arbeit auf Steillagen versus Arbeit in der Ebene. Klar. Das ist natürlich schon einmal ein wichtiger Punkt für mich.
Du weißt ja nur die Steillage an sich, das ist rechtfertigt das noch nicht, aber es ist ganz klar, wenn du 50, 60 Mitarbeiter das ganze Jahr hast, wenn es jetzt rein die wirtschaftliche Entscheidung wäre sicher ganz andere, du musst immer ein ganz anderes produzieren, aber das ist natürlich der eigene Wunsch, das eigene Streben nach diesen Standards, nach der Qualität. Dürfen wir dann nicht jammern, aber das kostet Summe X im Jahr.
Ja, sicher.
Und um das zu finanzieren und um auch, wie gesagt, die Mitarbeiteranzahl, die brauchen wir vor allem draußen, hast du keine andere Möglichkeit. Ne? Ja, sicher. Das ist in preissensiblen Jahren oder in Zeiten, wo es so sensibel ist wie im Moment, ist das natürlich dann auch schwierig. Aber wie gesagt, ich habe keine andere Möglichkeit. Ne?
Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Das kannst du ja nicht jedes Jahr da überlegen, jetzt machen wir doch wieder alles anders, sondern du musst schon durchziehen.
Der Klimawandel war vor 8 Jahren, 5 Jahren vielleicht noch nicht so präsent, wie er jetzt im Moment ist. Aber mit dem müssen wir leben, das müssen wir akzeptieren. Und wie gesagt, wir können es eh nicht ändern, aber wir versuchen halt da das Beste draus zu machen. Aber es ist schon eine Challenge in der Steiermark. Ja. besonders in der Steiermark. Ja. Mit den Wetterkapriolen der letzten Jahre, da spüren wir
schon wild.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht
weniger. Also ob es wirklich noch besser wird, ja, aber ja. Kann vielleicht, findet ja. Möglichkeiten, sich da besser drauf einzustellen. Ne?
Ja, das glaube ich sicher, aber ich glaube, es war ein Fehler, dass man sagt, ja, es wird eh wieder alles besser, sondern man muss einfach, wie du sagst, anfangen zu überlegen, wie kann ich mit dem besser umgehen.
Ja, ja, ich glaube, meine größte Angst wäre, aber du weißt nicht, so wie im Vorjahr, wo so viel passiert ist, in der Steiermark mit diesen, im Mai mit diesen Regenfällen, ist die halbe der Südsteiermark ist davon gerutscht in den Weingärten. Wenn wir sind jetzt am Sonntag gerade fahren, wurscht, wo du hinschaust, du siehst überall in alte Weingärten, die 80 Jahre sind, siehst auf einmal ein Cut, rutscht das weg und das war im Vorjahr sehr präsent und eine wirklich neue Situation für alle. Und ich habe irgendwie manchmal, oder ich habe Angst davor, das ist ein Ding, über das wir dann immer wieder reden, dass du dann irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du sagst, du schaffst das so jetzt gar nicht mehr, du kannst, es regnet so viel von Mai bis, weiß ich nicht, Juli, dass du deine Weingärten gar nicht mehr bewirtschaften kannst. Du kannst nicht reinfahren, kannst nicht reingehen, kannst nicht spritzen. Ne? Und da rede ich jetzt gar nicht von Bio oder nicht Bio. Das ist einfach wirklich, schon eine Challenge. Aber wenn du dann erntest und dann kommt das eine, dann ist es trotzdem, das ist dann immer der schönste Moment.
Ja, das glaube ich schon.
Aber natürlich diese Herausforderungen, das regt natürlich an, sie weiterzuentwickeln, schauen, was macht dann Sinn.
Es zwingt ja ein bisschen dazu.
Es zwingt ja dazu, es geht sicherlich auch ein bisschen in gewisse neue Entwicklungen, sei es Bewirtschaftungsorten, Bewirtschaftungsformen, Rebsorten, ein bisschen natürliche Selektion, wo wir gesehen haben, auch wir haben schon mehrere Hektar ausgerissen, wo wir einfach sagen, da macht Weinbau keinen Sinn. Ja?
Ja.
Das hat sich einfach im Zeitalter, ich sage einmal, unter Anführungszeichen Industrialisierung, wo halt immer wieder neue, größere Maschinen gekommen sind, wo man auf die Ebenen gegangen ist und halt eher vielleicht Lagen, wo früher kein Wein war, Weingarten gesetzt hat. Da sieht man halt jetzt auch ganz gut, dass es schon einen Grund gehabt hat, wieso es da eben keinen Weinbau gegeben hat. Ne? Und früher hat es vor vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten hat es ja mehr Wein gegeben. Und jetzt sind wir wieder, glaube ich, auf einem recht historischen Hoch mit 5000 Hektar.
Ja.
Aber ich sage, solange jeder gut sich platzieren kann und die Bewirtschaftung passt und die Jahrgänge passen, geht es. Aber es wird Jahre geben, wo es Probleme geben wird. Und ich glaube, das wird wieder dort und da eine natürliche Selektion einfach. Und das ist auch wieder mal gut. Also die Natur ist eh so kräftig und stark, die riecht sich schon, wie sie es braucht.
Korrekt, ja.
Gut, und wenn ihr jetzt natürlich auch nur mal auf längere Lagerung, längeren Ausbau und so weiter geht, dann kann man vielleicht auch schlechtere Jahre ein bisschen besser abfedern, als wenn man sehr kurzfristig immer rausgehen muss.
Absolut. Das ist ganz richtig, was du sagst. Wir haben ja den Frost gehabt, 16 zum Beispiel, wo wir schon mal viele Reserven aufgebraucht haben. Dann waren eigentlich ein paar gute Jahrgänge und jetzt hat man mit 22, 23 drei Top-Jahrgänge, aber auch eher keine Riesenernten. Ja. Und die Reserven schwinden dann natürlich auch wiederum ein bisschen dahin.
Ja.
Aber du brauchst natürlich auch, das darfst du nicht vergessen, du musst die parallel dazu Kunden aufbauen, die dann auch die Reserven kaufen.
Ja.
Also das ist natürlich wiederum das Nächste, was du immer permanent daran arbeiten musst. Weil ich sage, wenn jetzt jemand, der nur Jungwein kauft und du sagst, jetzt habe ich keinen Jungwein, aber jetzt habe ich einen 3 Jahre alten Jungwein, der wird dir sagen, na, den kannst du kalten. Ne?
Ja, genau.
Also du musst schon parallel immer wieder deine Kunden und die nächste Generation eben für die Zukunft aufbauen. Ne?
Ja, sicher, du musst die Leute mitnehmen können, wenn es viel Geld plus neue Leute finden.
Ja, du musst es auch
durchdrucken. Jungwein, das war vielleicht vor 20 Jahren en vogue. Wer will das?
Ja, ich meine, heute in der Bubble ohnehin gar nicht.
Genau. Ne? Das sind eh nicht die Leute, die was du jetzt unbedingt haben willst.
Nein, die Generation meiner Eltern, ich meine, lieben gerne Wein und wenn du vor 10 Jahren gern Junker getrunken hast, um das jetzt zum Beispiel als bekanntes Beispiel zu nehmen, trinken sie das heute nicht mehr so gern. Also da trinken sie lieber einen klassischen Wein oder einen Gebietswein, der vielleicht dann schon ein Jahr gefüllt ist oder im Keller ist, anstatt dass du erntest im Mitte Februar und sollst laut Verordnung dann am 25. Oktober einen Wein füllen. Ja. Ich meine, wieso ist das, geht sich nicht aus.
Mhm. Das ist ja.
Sensorisch, gut, anderes Thema.
Aber vielleicht gehen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück, weil was mich natürlich interessieren wird, ist, war für dich, Armin, immer klar, dass du Winzer wirst? War klar, dass du da
weitermachst? Wolltest du das immer schon machen? Also als Teenager?
Als Teenager schon. Mhm. Da kommt davon, was ist, wann ist man Teenager?
15, 16.
Da war ich schon auf der Winzerwelle.
Mhm. Ja.
Davor als kleiner Bursch, wüsst natürlich, weißt du, da hast du alle möglichen Vorstellungen. Zuerst Cowboy, Tischler, alles mögliche, Fußballer, dann und
so. Gut. Das wollten wir alle mal werden.
Aber ja, man hat dann, ich sage mal so, 14, 15, 16, erkennt man schon eigentlich, dass das Weinbauer sein ein unheimlich schöner Beruf ist, weil diese Vielfalt im Alltag, den Kontakt mit wahnsinnig vielen Menschen, es ist ein handwerklicher Beruf. Du hast vielleicht auch ein Kulturgut, das jedes Jahr dich aufs Neue herausfordert, aber auch fasziniert.
Ja.
Du kommst um, du kannst reisen. Also es ist überall, wo es Wein gibt, eigentlich sind die Leute lässig und also immer gute, ist immer ein guter Platz und gibt es immer gutes Essen. Und also das ist schon eine eigene, wirklich eine eigene Szene und ich glaube, wenn man das dann verstanden hat, dann könnte man sich schwer was anderes vorstellen.
Ja. Ja. Und wie ist dann dein Weg gegangen quasi? Du warst dann mal Weinbauschule quasi?
Genau, also ich war in der Weinbauschule Krems und Wienerhack, also Wienerhack war damals der Schultyp, das hat es eben damals nur in Krems gegeben. Dann während der Schulzeit hat er in Österreich auf Praktikum und 2005 maturiert.
Wo warst du denn auf Praktikum in Österreich?
Ich war beim Kracher, Ummertum, Heinrich, FX Bichler.
Du warst ja gut unterwegs.
Gut, waren die Connections wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Ne?
Ja, nein, das war wirklich überall toll, überall faszinierende Betriebe, die ganz unterschiedliche Philosophien haben und unterschiedlich ausgerichtet sind. Aber war unheimlich spannend und lehrreich. Und dann nach der Schule war ich eigentlich gleich daheim.
Ja.
Und ich bin im Winter immer in Südafrika gewesen, wo wir auf einem Weingut mitgearbeitet haben. Ja.
Wo warst du da?
In Kapaia hat das Weingut geheißen. Mhm. Und es war so gleich neben Kapstadt.
Mhm.
Ja, und das war schon wirklich super, weil da hat man dann quasi zwei Ernten gemacht. Also eine Ernte in zu Hause und eine dann im Winter in Südafrika und mit der gleichen Sorten gearbeitet, Sauvignon, und das war schon unheimlich faszinierend.
Spannend,
ja. Ja. Ah, ja, stimmt. Das ist dann schon einmal einen sehr spannenden Vergleich natürlich, weil
absolut und
komplett anderes Geschichtel, außer die Rebsorte, die gleich bleibt.
Genau. Und auf der anderen Seite erkennt man, dass Sauvignon Blanc sehr leicht technisch produzieren kannst, dass überall gleich schmeckt.
Ja.
Und die Schwierigkeit liegt eher darin, herauszufinden, was ist die Identität der Sorte, wo sie wächst, ne? Was ist die Typizität. Weil jeder hat in Sauvignon Blanc sieht, dass eine Maracuja, Mango, Paprika, Tropical.
Schokobanane haben
wir jetzt gehabt.
Wobei, das ist schon die nächste Stufe.
Next Level, ja. Schokobanane, bist du
aber nicht. Das macht man ein bisschen Sorgen,
ja. Ja,
aber ja, das war eben diese Erkenntnis zu haben, dass mit einer Sorte arbeitest, die eigentlich weltweit gesehen Erfolg hat, aber weltweit anbaut wird und eigentlich immer günstiger Wein ist.
Ja.
Und das passt halt gar nicht zur Südsteiermark. Ja. Also preiswert ja, aber ich sage jetzt da industriell hergestellt nein.
Das geht sich ja gar nicht aus.
Das geht sich nicht aus. Und da sind wir jetzt, glaube ich, gerade in der Steiermark mittendrin, so ein bisschen diese Scheideweg, wo geht es jetzt hin? Ja? Also bleibt es dieser Weltstil?
Mhm.
Oder trauen wir uns zu, schon für was Eigenes zu stellen. Ja. Ja.
Aber das hat sich jetzt gefühlt die letzten 10 Jahre schon sehr, sehr stark entwickelt Richtung.
Ganz, die Lager ganz sind leider noch Stil vor da und ich glaube, dass da noch sehr viel notwendig sein wird.
Ja, ja, definitiv.
Also das wird schon noch einige Jahre dauern.
Ja. Ja. Aber zumindest in die Vorreiterbetriebe hat sich halt sehr, sehr viel
getan. Ja, das auf alle Fälle. Ja. Jeder in seiner Stilistik, genau. Jeder in seinem Ausmaß, was ja auch gut ist, das muss auch sein, diese ganz unterschiedlichen Ausprägungen.
Ja, das macht es so spannend.
Aber generell müssen wir uns in der Steuer, also ist jetzt meine Meinung, müssen wir sich schon noch ein bisschen mehr in die Typizität, Charakteristik ein bisschen eingehen und weniger auf diesen internationalen Stilistiken aufspringen. Ja.
Sicher, weil sonst, also wenn du da anschaust, wie es funktioniert, international funktioniert es halt nur dann, wenn es wirklich eigenständig ist. Mhm. Weil wenn es eh so schmeckt wie überall anders auch, nur einmal ist es halt aus der Steiermark und einmal nicht.
Ja.
Das geht sich halt nicht aus. Ja.
Und dann tust du natürlich ein bisschen am internationalen Preiskampf, wo du dann halt auch austauschbar bist.
Genau. Ne?
Weil was gibt es für einen Grund, wenn es ähnlich schmeckt, tut wie da, dann entscheidet der Preis im Endeffekt.
Ja.
Und dieses Bewusstsein muss man einfach, oder hoffentlich wird das Bewusstsein einfach noch geschärft und die Leute stehen auf steirischen Sauvignon.
Mhm.
Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen passiert mittlerweile.
Ja, aber da ist sicher ein Weg zu gehen. Und ich glaube, als Vorreiterbetrieb, so wie ihr, müsst ihr halt ein bisschen gefühlt noch mehr investieren quasi, weil ihr geht den Weg halt immer zuerst. Ne?
Ja. Klar, also es ist aber ja wie überall, was du anfängst, in eine gewisse, auf eine neue Richtung zu gehen, da kriegst du natürlich immer die Prügel und wird halt immer hingehauen und wieso macht er das jetzt so und das verstehen wir nicht und so weiter. Und aber es ist auch, ich sage mal, das ist auch unsere Verantwortung. Wenn es wir nicht machen, wer soll es nachher machen und wer hat da die Möglichkeiten dazu? Und ich denke, mir wird's da, das hat mir gefallen, vom Willy Bründelmeier habe ich ein Interview gelesen, ist glaube ich schon älter. Und da ist gestanden, naja, was soll er machen? Er muss 100 Jahre vorausdenken. Ne?
Ja.
Mhm.
Oder er muss versuchen, für 100 Jahre vorauszudenken. Ja? Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man immer nur den leichtesten Weg geht und halt das macht, was gerade funktioniert, dann ist man wieder hinten nach.
Ja.
Und ich bin lieber in der Rolle, wo ich die Ellbogen ausstrecke und natürlich den harten Weg geht, aber vielleicht Charakteristiken vorgebe, vielleicht Ideen vorgebe, um eben im Endeffekt konkurrenzfähig zu bleiben für unseren Betrieb, für die nächsten Generationen und für unsere Mitarbeiter, weil das ist eine Riesenverantwortung. Mhm. Ne?
Voll.
Wobei, für die Ölbank hast du mich, die brauchst du nicht.
Ich wollte gerade sagen.
Aber das klingt jetzt sehr gut.
Das ist eine Monika, sehr gute Überleitung, ja.
Magst du mal deine Story erzählen?
Ja.
Wie kommt es, dass du heute bei uns sitzt da?
Wie kommt es? Eigentlich ist das recht einfach erklärt. Ich habe den Armin gesehen, mich verliebt und das ist dann alles relativ schnell passiert und sitze ich heute da. In ein bisschen länger kann ich versuchen zu erzählen.
Bitte.
Nein, ich habe den Armin kennengelernt. Das erste Mal gesehen habe ich ihn auf einer Jahrgangspräsentation.
Kommst du auch aus dem Weinbereich?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich komme aus demselben Bezirk.
Okay.
Das heißt, aus einer Nicht-Weinbaufamilie. Meine Eltern sind Beamte. Das heißt, keine Berührungen davor mit Wein, aber trinken tun wir alle gern.
Ja.
Und wobei ich vor dem Armen überhaupt keinen Wein getrunken habe, also Spritzer. Oder, aber ich war eher so Studenten, so Wodka Schnee und so Wodka Büffelgras und wie das alles heißt. Und habe den Armen dann kennengelernt oder gesehen auf der Jahrgangspräsentation bei der Kathi. Na, gesehen habe ich das erste Mal auf der Jahrgangspräsentation in dem Haus. Das ist jetzt, wie lange her? Wann war das? 2010?
2010.
So, und dann haben wir ein Jahr später mit dem Studium waren wir dann in der Stadthalle, Jahrgangspräsentation. Ich glaube, das war sogar die Junker-Präsentation. Bitte, wie passend. Wobei, da war ich sicher war gescheit, dass ich die gar nicht angeredet habe, weil da haben wir viel zu viel getrunken gehabt. Und dann ein Jahr drauf, war dann mit meinen Eltern bei der Kathi, bei der Dinacher, Bejahrungspräsentation. Das war dann 2011, wie soll es gewesen sein. Dort habe ich den Armin dann gesehen und habe mir gedacht, Jesus, da hat meine Mama mich schon so aus einem Augenwinkel beobachtet und hat dann schon sie irgendwie hat schon so geschmunzelt. Und ich war aber da damals noch in einer anderen Beziehung und mir hat es dann nicht mehr in Ruhe lassen und hab gar keine andere Möglichkeit gehabt, als das Leben davor da irgendwie zu ändern und habe dann meine Zelte in Graz quasi abgebrochen und bin wieder heimgezogen für kurze Zeit und dann bin ich gleich beim Armin eingezogen. Das ist dann schnell passiert. Ja.
Ja, das ist ein Nägel mit Köpfen
gemacht. Was hast du studiert in Graz?
Ich habe internationales Management studiert.
Ah, ja.
Und ja, es war dann, es hat wirklich extrem gut gepasst. Das war aber dann noch gar nicht geplant, dass ich da im Weingut zu arbeiten beginne, weil ich eigentlich einen tollen Job gehabt habe in Gleisdorf. Ich bin aber dann schwanger geworden, relativ bald. Und dann waren die Pläne auf einmal wieder neu, oder die Karten neu gemischt.
Ja,
und ich war vorher Produktmanager für Sportartikel. Und dann haben wir irgendwie gesagt, theoretisch könnte das Gleiche machen, ist es halt nur ein anderes Produkt. Und so kam es dann, dass ich da langsam mitgearbeitet habe und ich natürlich nicht diese, ich hab den Basissommelier Österreich gemacht und ich habe zweimal gefragt, den Armin, ob er das gern hätte, dass ich mich da weiterbilde. Er sagt immer, wofür, es bringt nichts, du musst, wenn du jeden Tag mit dem Wein arbeitest, musst schauen, dass du ein bisschen verkostest und ja, so hat es dann begonnen und ja, meine Stärken sind eher im Backoffice, muss man ehrlicherweise sagen. Ich bin auch gerne im Büro. Diese ganzen administrativen Dinge, das mache ich gern. Das kann ich auch.
Das ist eh voll geil.
Wein machen kann ich nicht. Ich trinke gern, rede dann immer blöd mit. Bringe dann Armin vielleicht auch manchmal zu Weißglut mit meinen Kommentaren.
Und das war es wahrscheinlich auch Fahrt.
Nein, und ich meine, es ist schon bei uns so, dass es wichtig ist, dass jeder weiß, was der andere tut, dass jeder sich auch überall auskennt. Aber es gibt halt bei der Kompetenz des Weinmachens, da kann ich nicht mitreden und ich kann auch Paletten bocken, aber ich kann auch nicht wirklich Stapler fahren. Also das heißt, kann ich zwar lernen, aber ich bin halt eher dann dort, wo ich gebraucht werde. Und das ist dann Büro, Vertrieb, Marketing.
Ja. Das ist ja super Kombi.
Aber das ist ja super Ergänzung, ja genau.
Ja, manchmal würde es mir schon taugen, wenn du wissest, wie das jetzt dann geht, weil in der Theorie weißt du das, du siehst das auch jedes Jahr, aber kennen du es trotzdem nicht. Kann nur zuschauen. wir haben wirklich ganz oft so smarte Praktikantinnen, die sind, die sagen jetzt alle schon sie zu mir. Dann denke ich mir jedes Mal, oh Gott, dann schaue ich auf die Geburt, also auf den Meldezettel oder so, und denke ich mir, oh Gott, das sind jetzt 15 Jahre jünger. Wer sie? Also bitte sagst du zu mir, weil sonst fühle ich mich gar so alt. Und wenn ich denke, wenn die kommen, die kennen alles. Also die kommen von einem kleinen Weinbaubetrieb, die praktizieren da ein halbes Jahr.
Klar, da
und die kennen ein Büro arbeiten. Ne? Also da denken wir dann schon immer, es ist Luft nach oben, aber vielleicht, vielleicht gibt es ja dann irgendwann einmal eine. Vielleicht schult mir mein Mann dann ein.
Ich fand das cool, wenn es ein Monika-Themenwein gibt irgendwann.
Nein,
ich
war.
Alles klar. Das heißt, du bist eher die Business-Ecke und Armin, du bist eindeutig Weinbau-Ecke. Und dein Bruder ist ja auch im Betrieb, hast du gesagt, seit 2010 hast du gemacht und du seit 2005. Wie war das so? Also auch diese Übergangszeit, ab wann hast du so richtig übernommen? War das gleich 2005 oder bist du daheim gekommen und dann auch erst dann?
Genau, also es ist ja nach wie vor heute, glaube ich, das zeichnet uns im Betrieb schon aus, dass wir ein sehr starkes Team sind, auch in der Familie. Das Glück, dass die Eltern wirklich fit sind und gut benannt sind und die haben wirklich wahnsinnig viel geschaffen und aufgebaut und ein Fundament, wo wir heute wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Tolle Lagen, die Reben kommen jetzt ins richtige Alter. Es ist eigentlich da, dass du dich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren kannst. Und jeder hat so seine Bereiche nach wie vor. Mein Bruder hat so ganz andere Stärken, wie ich habe. Der kann technisch wahnsinnig viel, sei es jetzt auch Technik Weinbau, aber jegliche andere Art von Technik ist ganz stark. Mein Vater genießt jetzt natürlich auch die Zeit, was früher im Aufbau, wo du überall hast sein müssen, wo er sagt, okay, er geht jetzt liebend gern jeden Tag im Weinberg und ist im Team mit dabei.
Ja,
und jeder macht dann trotzdem seine Präsentationen, seine Geschichten, wo er halt die Leute kennt. Also so haben wir schon wirklich eine schöne Abwechslung alle und trotzdem jeder sein Bereich. Ja. Die Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, tut, was notwendig sind.
Ja, wobei die Heidi natürlich, die Mama vom Armin, das ist sicher das Bindeglied, das wesentlich dazu beitragen hat, dass der Betrieb da ist, wo er heute ist, die natürlich das zwar immer alles im Hintergrund hat, aber die ist immer da.
Ja.
Die macht das mit der Winzerei jetzt, da, mit den Zimmern.
Mhm.
Stimmt, ist ja, für uns auch undenkbar, wir könnten nicht wegfahren, wenn die Heidi nicht da wäre, weil da weiß man, dann läuft alles.
Das passt also.
So ist es.
Das ist schon geil.
Das ist ja das, was ich sagen wollte, hat jeder so, jeder tragt seinen absolut wichtigen Teil dazu bei. Und sonst würde es auch nicht so, so laufen. Ja. Aber man braucht da wirklich diese Stützen in der Familie.
Ja. Also ich sehe das dann immer ein bisschen noch aus der, tut mir da ein bisschen leichter, das etwas objektiver zu sehen.
Ja, sicher.
Aber ich glaube, dass das sicher unsere größte Stärke ist, dass das in der Familie, in diesem Familienbund so läuft, natürlich mit allen Ecken und Kanten, braucht man nicht reden, aber
gehört dazu.
Ein Familienmitglied, das jetzt einen Bereich inne hat, der denkt trotzdem nochmal anders wie der beste Mitarbeiter.
Ja,
und wir haben fantastische Mitarbeiter, aber es ist trotzdem...
Ist was anderes, wenn es dein eigenes Ding ist. Ne?
Ja, und das, was der Armin ist vielleicht der präsentere Bruder oder macht mehr die Kommunikation, aber der Stefan, der macht das Ganze, also von den ganzen technischen Dingen, Kühlung, IT, wo du normalerweise lauter Firmen beauftragen müsstest, das macht alles er. Und das ist natürlich mehr im Hintergrund, aber trotzdem, wobei man schon auch sagen muss, die lustigsten Verkostungen sind angeblich immer die der Stefan macht. Der bleibt nämlich dann vielleicht auch gerne mal sitzen. Nein, das passt schon, das passt gut.
Sehr cool.
Wie habt euch ihr als Brüder damit da in diese Fußstapfen zu treten? Mit dem Papa, der halt doch sehr, sehr bekannt ist und eine große Figur in der Steiermark, weil wenn du jetzt drüber nachdenkst, Steiermark Wein, sagt sofort jeder mal Dement. So, wie tut man sich da?
Das ist recht leicht, weil da die Eltern das wirklich so gut aufgebaut haben, aber auch uns sehr bodenständig das mitgeben haben, sind wir so gut eingedeckt mit Arbeit, dass wir sich gar nicht über diese großen Fußstapfen viel Sorgen machen können.
Das ist, glaube ich, gescheit, ja.
Sehr gut.
Der Tag könnte viel mehr Stunden haben und wir sind, glaube ich, wirklich sehr, sehr intensiv in der Produktion drinnen, was uns aber auch persönlich wichtig ist. Und das macht es dann auch Spaß. Und das, was früher mal vielleicht, ich sage jetzt, da gar nicht denkbar war, dass du sagst, okay, ab Mai bis September machst du keine Verkostungen auswärts. Da waren eigentlich früher die ganzen Verkostungen in der Zeit. Ja. Das können wir heute machen. Wir arbeiten im biodynamisch und wir wissen, in der Zeit geht es um alles. Und da können wir jetzt nicht, dass sie da ins Ausland tageweise unterwegs sind, sondern da ist wirklich Zeit, wo wir am Weingut sind und versuchen, jeden Tag das Beste im Rebberg zu geben. Ja. Und über die Fußstapfen selber, wir wissen, dass das schon eine große Verantwortung ist, aber auf der anderen Seite auch wunderschön ist, weil die Eltern haben uns auch nie das Gefühl gegeben, dass das, was sie gemacht haben, quasi ein Limit ist, sondern es war auch für sie ganz klar, dass das eigentlich alles noch besser gehen muss. Ja. Und das ist auch nach wie vor die Anforderung, wo auch der Vater sagt, naja, das ist, was wir jetzt machen, vielleicht waren wir noch nie so gut wie jetzt.
Aber da geht noch mehr.
Aber da geht noch mehr, ja.
Das finde ich schon cool, dass ihr gefühlt alle diese Vision habt,
Schon, ja.
Das zieht sich schon sehr, sehr gut durch. Weil sonst würde das, glaube ich, auch gar nicht funktionieren, oder? Das so zusammenzuarbeiten in dem ganzen Familienbund. Es müssen schon alle diesen Ultra-Qualitätsanspruch haben und diese Vision, dass das noch immer besser gehen kann.
Ja, es ist natürlich, gibt es wie in jeder Beziehung Reibungspunkte, ja, wo du halt grundsätzlich gewisse Meinungen oder Ansichten jetzt nicht schnell akzeptierst, weil du halt selber auch von was überzeugt bist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man lernt, und es hat auch bei mir lang gedauert, dass man lernt, eben über andere Standpunkte auch nachzudenken einmal, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und ein bisschen wirken lassen. Bei manchen Entscheidungen geht es eh nicht, dass du andere alle Menü treffen musst. Aber es gibt Entscheidungen, ich sage jetzt so wie bei dem 15er, die über Jahre gehen, ja. Und wo man zuerst vielleicht auch nicht ganz den Weitblick vielleicht, was die Eltern gehabt haben, versteht.
Ja.
Aber dann mit der Zeit erledigt sich die Frage von allein. Ja? Also weil man einfach sieht und die Erfahrung gemacht hat, dass gewisse Sachen einfach schon einen Grund haben. Umgekehrt ist natürlich genauso, gibt es vielleicht viele Entwicklungen, wo wir sagen, das ist jetzt notwendig, das ist einfach zeitgemäß, man muss das jetzt machen oder man glaubt, das ist jetzt der richtige Weg, was vielleicht früher nicht denkbar gewesen war oder auch in ihrer Welt jetzt da nicht vorstellbar ist. Ja. Ja. Da vertrauen sie uns dafür jetzt auch genauso. Also es ist schon ein gewisses, ich sage immer, gegenseitiges Beraten, aber trotzdem auch Vertrauen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Man darf nicht vergessen, ich meine, da reden wir von einem Zeitraum von wahrscheinlich vor 20 Jahren, da hat es gereicht, wenn du eine E-Mail pro Woche beantwortet hast und heutzutage musst du es innerhalb von spätestens 20 Minuten machen, sei es da im Weingut eine Anfrage oder in der Winzerei mit der Rezeption, du musst du alle Minute musst du liefern, musst du antworten und wir stellen uns da, oder wir müssen uns eh darauf einstellen, das ist ja vielleicht ein bisschen unsere Generation, ich muss aber auch sagen, dass das für diese Schnelllebigkeit oder diese Veränderung, wie sich das alles entwickelt hat, wirklich sehr gut funktioniert. Und natürlich, dass jetzt da jemand mit 65 nicht versteht, warum Instagram
wichtig
ist, das ist auch in Ordnung, muss man auch nicht. Ne?
Genau.
Ja, aber glaub, erklärt man, verstehen
tut man es schon.
Er wird es nicht bedienen,
ja.
Aber es passt trotzdem, glaube ich, sehr gut, wie es ist. Und da muss man das halt vielleicht kurz erklären und dann.
Ja, aber dann ist das Vertrauen auch wieder groß genug, dass man sagt: Okay, passt, das ist was, das glaube ich da auch.
Aber ich sage jetzt da der Gegenpol natürlich. Und ist immer, und das war immer so bei uns zu Hause, dass du heute natürlich über sehr gute Kommunikation wahnsinnig viel erreichst. Ja.
Ja.
Und kurzfristig erreichst, ja. Aber auf lange Sicht natürlich eine gewisse Beständigkeit schaffst mit Qualität.
Ja.
Und wenn ich sage jetzt da, egal ob du jetzt da immer ganz vorn bist, muss vielleicht auch nicht sein, aber wenn du immer deine solide Qualität hast, dann hast du ein gewisses Vertrauen bei den Kunden und du wirst immer zumindest im Kreise sein der Auserwählten. Ja. Aber natürlich so wie ich sage einmal, unser Ansporn ist trotzdem noch einmal ein anderer. Wir wollen ja nicht immer solide sein. Ja? Also wir wollen ja da unsere eigene Idee durchsetzen. Und das ist ja, also ich sage einfach, wir haben die besten Bedingungen der Welt in Wahrheit. Und das wollen wir die Leute zeigen und wissen lassen. Ja,
ja, solide, aber trotzdem solide Qualität. Der Kunde muss... Oder der Dementrinker, der kann sich, glaube ich, schon darauf verlassen, dass die Qualität für uns konstant das Wichtigste ist und wir immer versuchen, egal wie herausfordernd der Jahr ist, dass wir immer versuchen, das Beste abzufüllen. Also das ist vielleicht nach außen hin, aber das Vertrauen, das ist uns da schon sehr wichtig. Dass
das ist schon klar, aber für uns ist jetzt, ich sage jetzt, du sagst immer, wir haben 50 Weine, aber die paar Weine, die wir haben, da sage ich, da muss ja jeder außergewöhnlich sein in seiner Art. Ne?
Ja.
Das Solide war für uns als Grundvoraussetzung zu wenig.
Ja, Interpretationssache, aber weißt du, was du meinst? Wir haben nicht 50, sondern wir haben 70.
sind 70.
Nein, aber es sind viele, es sind diese kleinen, weißt du, das sind dann das sind kleine Fässer oder da irgendwie was Besonderes. Da hat Superbrand, Armin weiß genau, wann dann was. Jetzt haben wir drei Weine, haben wir ohne Schwefel abgefüllt. Das ist absolut nicht unsere Kompetenz, aber trotzdem sind extrem spannende, gute Weine und passt für sich super. Und ist einmal auch für uns alle cool, dass wir das einmal verkosten.
Ja.
Na sicher.
Aber da geht es um eine Menge von, weiß nicht, 200, 300 Flaschen. Ne? Ja, also das, aber es ist trotzdem ein eigener Wein.
Ganz genau.
So, das summiert sich dann. Und ich glaube, das ist der größte Vorteil. Und deswegen bin ich persönlich sehr stolz auf die Größe des Weinguts, dass du diese Spielwiese hast, dass du sagst, wir können das.
Ja.
Weil ich habe zwar unsere Weine, wie unseren Kalk und Kreide, der wichtigste Wein vom Weingut, der klassische Sauvignon. Mhm. Aber ich habe trotzdem eine Spielwiese, wo ich sage, für Sommeliers kriegst du was, was du vielleicht noch nicht so kennst oder was du da gut einsetzen kannst. Mhm. Und das geht halt auch nur, wenn du gewisse Chargen hast. Und das finde ich persönlich echt super.
Wobei es schon eine Challenge ist, die Balance zu finden zwischen du probierst konstant neue Sachen und du musst auf der anderen Seite aber trotzdem die Basis auch schon richtig gut halten. Also das stelle ich mir echt nicht leicht vor, dass man sich ja nicht verläuft in irgendwas.
Das ist der schwierigste Tag, oder? Wenn du das.
Naja, jetzt ich sage immer, der Kalk und Kreide ist muss unser bester Wein sein.
Mhm.
Der muss alle Variationen, die wir in dieser Weinstilistik sägen, einfach abbilden. Also egal, ob das Terroir ist, vom Kalkboden, von den verschiedensten Lagen, von dem Ausbau der Parzellen, über den Jahrgang, über unsere Handschrift. Der muss einfach ein Spiegelbild sein von dem, was wir denken und was wir gerne haben. Und trotzdem ein Wein sein, der Freude und Spaß bereitet, wie auch ein Potenzial hat. Und dass es eine Zierig hat, das ist, glaube ich, für die Leute alle klar. Aber die Kunst ist, glaube ich, gerade im Bereich unseres Kalk und Kreides, dass wir da faszinieren und da ein Wow-Erlebnis erzeugen. Ja.
Ja. So holst du die Leute rein, die sich vielleicht das erste Mal mit euch am Weingut beschäftigen.
Genau.
So passt das auf.
So der Wahnsinn, den jeder versteht. Und Einstieg oder Basis ist das falsche Wort eigentlich.
Ja.
Weil das ist schon
ein
fortschrittlicher Wein.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch das jahrelange Ziel, das wir gehabt haben. Es war immer so diese Basis, zuerst die Klassik und irgendwann war das so einfach behaftet. Ja. Das ist ja nur der Einstieg und so weiter. Ja. Und über die doch jetzt individuelle Zugangsweise, die wir haben, nur mehr Eigenproduktion, biologisch biodynamische Bewirtschaftung, haben wir uns da selber eigentlich so einen Druck gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen genau in der Kategorie einen Wein produzieren, der die Leute wirklich vom Hocker hat. Und es gibt, glaube ich, keinen Wein von uns, wo wir mehr Feedback kriegen, wie begeistert, mit was für ein Wow-Erlebnis die Leute eigentlich das jetzt verstanden haben. Gleich auch aber Feedback vor allem von Leuten, die einfach Sauvignon Blanc nur denken, wie sie es im Bilderbuch lesen, dass der Wein einfach polarisiert. Ja. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg auf Sicht und da werden wir sicher weiter uns noch vertiefen und Gas geben. Ja.
Ja.
Aber würdest du sagen, dass Kalk und Kreide am Schluss als Wein wahrscheinlich die größte Challenge ist?
Absolut, das ist sicherlich die.
Ich glaube, die unentspannte ist eine Woche, bevor er das verschneidet. Da denkt er nur mehr in, weiß ich nicht, die schaust mit der Zeichnen, das ist eine Monsterspinne.
Ja, also da hat die Monika schon recht, wir arbeiten ja so wenig jetzt im Keller oder wir nehmen so wenig Einfluss oder sagen es zumindest oder glauben es zumindest.
Ja.
Du tust natürlich intuitiv wahnsinnig viel schon im Ausbau. Wie baust du die Parzelle aus? Wann liest das? Machst du Maisenstandzeit? Also du machst ja trotzdem Gedanken.
Ja, klar.
Du tust zwar nicht viel, aber du versuchst den Wein so zu begleiten, dass im Endeffekt das Ergebnis eben das Spannende ist. Und das Schöne dabei ist eigentlich immer, dass die Einzelweine zum Teil ich sage, du hast jetzt 50 verschiedene Einzelweine oder mehr. Du kostest das und dann gibt es natürlich welche, die dir besonders gut schmecken.
Ja.
Manche, die besonders karg sind, salzig oder eher fruchtbetont und so weiter. Aber du hast halt immer so deine paar Favoriten. Ja? Und wenn du dann die Assemblage machst, die Vermählung, und ist es aber trotzdem meistens so, dass dann dieses Gesamt-Cuvée meistens oder fast immer eigentlich der Wein ist, der dann wirklich am schönsten ist, weil er halt wirklich diese vielen Gesichter hat. Ja. Und natürlich gibt es Jahrgangsunterschiede, die wir auch wollen, die riesig sind.
Ja.
Mhm.
Jetzt will ich gar nicht sagen in der Qualität, aber in der Art der Aromatik, in der Textur, in der Finesse, in der Länge, in der Säure. Also das macht es ja dann im Endeffekt zusätzlich spannend, dann noch einmal, was dann auch in so einem Wein halt auf ein irrsinnig hohen Niveau, aber ganz unterschiedliche Weinwelten sich eröffnen. Ne?
Mhm.
Und ja, heute füllen wir gerade 23. Gell?
Mhm. Ah, ist heute der Fülltag von Kalkenkreide 23.
Ja. Also wir füllen ja, ich sage jetzt alle 2 Monate ein Fass, aber heute füllen wir das erste. Und 23 zeichnet sich, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, als Jahrgang ab, der früh zugänglich ist.
Mhm.
Also ist vielleicht nicht immer typisch für unser Haus.
Ja.
Die Weine haben es schon gern eher Sommer, Herbst dann, wo sie dann wirklich ihre schönen Seiten zeigen.
Mhm.
Aber 23 zumindest zeigt sie bis jetzt einmal schon sehr fein. Ne?
Mhm.
Ja, für das muss ich sagen, bist du sehr entspannt.
Ja, stimmt. Ja gut, jetzt ist es schon gefühlt. Also es wird gerade gefühlt, da kann
ja, okay,
gut,
das heißt,
Wahrheit.
Gut, jetzt kannst du nichts mehr
tun. Jetzt ist entschieden.
Jetzt kannst du nicht mehr eingreifen, perfekt.
Wie war denn 23 so generell als Jahr?
Zum Glück haben wir schon wieder vergessen.
Ah ja, okay,
passt. Das ist unser Zitat des Jahres. Zum Glück vergisst der Mensch.
Es war wirklich ein ganz, ganz schwieriges Jahr.
Hm.
Abgesehen vom Wetter, vom Arbeiten. Dass man da so am Limit über so lange Zeit gearbeitet hat. Und das Tragische dabei ist, also diese wie soll man sagen, psychische Belastung, wo du weißt, nach jedem Regen kommt die Sonne, aber die Sonne war schon kurz da, weil der Regen ist wiedergekommen.
Mhm. Ja.
Und wenn der Regen öfter kommt und du verlierst halt dann effektiv nicht nur an Menge, weil zur Blüte, es war kalt, es war regenreich, dann hat es Hagel gegeben. Also du verlierst halt irgendwann auch die Motivation und Lust und du kommst zu einer bisschen Existenz. Thematik eine, wo du das nicht weißt, erntest du noch was heuer oder nicht, aber du kannst ja nicht, du bleibt ja nichts über, du musst bis zum Schluss
alles trotzdem tun. Durchziehen. Ja.
Und dann kannst du sagen, ja, mit einem blauen Auge kommst du davon. Der Herbst hat natürlich alles gerettet, aber ich sage, 30% weniger ist dort schon sehr weh. Ne?
Ja, sicher. Das gespürst
du. Und wir reden da jetzt nicht von einem Ertrag, was erlaubt ist in Österreich, sondern wir haben von Haus aus schon weniger Ertrag. Und dann noch einmal weniger, das blutet dann schon schön das Herz. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, blieben im Endeffekt ist die tolle Qualität. Also an das erinnern wir uns. Ja.
Ja, alles andere.
Alles andere streichen wieder aus dem Gedächtnis.
Das heißt, zwischendurch hat schon ein paar
Nein, das war schon, gegeben. Das war schon wie ein Wunder, aber du glaubst wirklich, da geht nichts mehr. Was sollst du da ernten bei dem Regen?
Ja.
Also 1.100 Liter Regen bis August, du denkst, das gibt es nicht.
Ja.
Was soll da noch übrig bleiben? Und dann irgendwann kommt der Tag, wo du merkst, okay, September kommt, auf einmal schlägt das Wetter um und der Rebstock holt sich in 2 Wochen genau das, was er braucht. Und dann ist das, was du erntest, wirklich super. Und du verlierst dann irgendwie nicht deinen Glauben. Weil du sagst, das bringt alles nichts, aber du wirst dann dafür wieder belohnt. Ne? Aber natürlich, und da sind wir wieder bei diesem Preisthema, wir haben weniger Wein vom Jahrgang 23. Natürlich, die Lagen 21 kommen heuer, das ist die Menge ein bisschen besser, das grandiose Jahrgang, das kompensiert einiges, aber trotzdem.
Mhm.
Kalk und Kreide wird sich wahrscheinlich bis zum nächsten Jahr März nicht ausgehen, dass du durchkommst. Also da wird zu wenig da sein.
Ja.
Und dann kannst du eh nicht zaubern. Das musst du dann akzeptieren.
Ja.
Aber das ist schon immer wieder zart.
Ja, das Zach ist dann im November, wenn du feststellst, so, jetzt ist es aus, was du hast.
Ja, sicher.
Ja, und dann, wenn du weiter denkst auf die in 2 Jahren, wo du eigentlich dann 23 die Lagen rausbringst, hast du
genau.
wahrscheinlich
wir haben sogar, wenig. Wir haben sogar im November 23, weil der Kalk und Kreide 22 ausgegangen ist, haben wir gesagt, was tun wir jetzt? Jetzt decken sie alle ein für die Skisaison, du bist auf den Karten glasweiß drauf. Dann haben wir eine Privatfüllung gemacht von diesem Kalk und Kreide, wo wir dann Ziere, Grasnitzberg, also Chargen von Lagen, weil den eine verschnitten haben, macht den Wein natürlich geil, aber da fällt er dann trotzdem bei den Lagen dann später nicht. Aber
sicher.
Gut, was sollst du tun? Somit hast du zumindest eine Option gehabt. Ne?
Ja. Aber es tut schon weh, ja.
Ja. Auf der anderen Seite schön, wenn er gern trunken wird.
Das ist
das größte Kompliment. Ja, ne?
Das stimmt auch. Ne? Es ist ja schon immer Licht und Schatten, weil da, wo der Schaden kommt mit schwierig und es ist schon wieder aus, ist ja eigentlich auch was Geiles.
Ja.
Also wir sind halt schon dann in einer sehr privilegierten Diskussion am Schluss. Ne?
Ja.
Aber weh tut es trotzdem.
Ja.
Was ich noch fragen wollte, so ganz, ganz allgemein bewirtschaftungstechnisch, wie habt ihr das gemacht, dass ich ein Weingut in der Größe auf Biodynamie umstelle? Wie funktioniert das?
Beziehungsweise, was mir noch interessieren würde, ist so ein Schritt vorher vielleicht, wie seid ihr auf das Thema Bio gekommen?
Ja.
Einmal im ersten Schritt, ab wann war es klar, das muss es jetzt sein? Und ab wann war es klar, Biodynamie ist der nächste eindeutige Schritt?
Ja, wir haben im 2005 begonnen, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und da war, ich bin eben heimgekommen und die ersten Kurse belegt und Bücher drüber gelesen und dann halt auch gesagt zu den Eltern, so, ich stelle mir vor, dass man gerade so einen Betrieb natürlich blauäugig und gar nicht gewusst in Wahrheit, wie funktioniert alles. Und, und ich habe mir gedacht, das liest sich nicht so schwer. Also,
kann man doch machen.
Und ich glaube, ganz entscheidend war auch der Zugang von den Eltern, dass sie nicht gesagt haben, nein, du hast keine Ahnung, also das kommt nicht in Frage, sondern versuch einmal Erfahrungen zu sammeln, fang klein an, nimm einmal kleinere Flächen, probier einmal Erfahrungen sammeln, quasi learning by doing. Und dann ist mir auch sehr schnell bewusst worden, dass in der Steiermark alles anders ist wie in jedem Buch auf der Welt. Ja. Und sind wir natürlich auch total auf die Schnauzen gefallen. Natürlich auf der einen Seite wenig gewusst, keine Erfahrung, keine Praxis. Und so gesehen war uns von da weg klar, okay, wir müssen uns intensiv befassen, Schritt für Schritt diese Richtung gehen. Und meine Eltern haben auch quasi... Sie haben, glaube ich, auch sehr gut und klug abgewartet, dass wir nicht zu schnelle Schritte machen. Und es hat eben 10 Jahre gedauert, diese ganze Lernphase. Nebenbei parallel so die ersten Erfahrungen mit Biodynamie, so wo wir es mal probiert haben, so 8, 9 haben wir da, 2008, 2009. Und, aber das Ganze... wirkt, also du selber bist da noch nicht so weit, die Weingärten, die Böden sind nicht so weit, dass du wirklich auch einen Unterschied merkst. Ja. Und für uns war dann klar, mit Jahrgang 15, also wir sind offiziell biologisch, die ganzen Flächen sind fertig umgestellt, das war schon ein paar Jahre vorher. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen offiziell in die Zertifizierung. Und haben dann einfach schon größere Schritte gesehen und dann ist die Biodynamie wirklich auch intensiver geworden und haben dann auch uns entschlossen, als gesamter Betrieb eben auch biodynamisch zertifizieren über Demeter und auch dann Respekt. Und das Schöne war, dass eigentlich auch die ganze Familie und der ganze Betrieb mitgegangen ist, weil es gibt natürlich immer Kritikpunkte oder in einem Jahr wie 23, wenn es konventionell wirtschaften würdest, hättest du keine Verluste, außer du hast einen Hagel. Also das ist schon, aber das steht für uns gar nicht zur Diskussion und das war für uns, für meinen Bruder und für mich eine Bedingung, dass wir gesagt haben, so wie wir arbeiten wollen, kommt nur das für uns in Frage. Aber natürlich war meinen Eltern auch wichtig, wir haben eine Verantwortung dem Betrieb und den Mitarbeitern gegenüber, dass wir dürfen keine Abstriche machen, qualitativ und wirtschaftlich muss das absolut auf Augenhöhe sein. Ja. Und ja, das ist die Herausforderung, aber ich sage, die Challenge ist immer die gleiche. Ja. Also ob du jetzt klein oder groß bist, du brauchst die richtige Idee, du brauchst die die Schlagkraft in der Bewirtschaftung.
Ja.
Du brauchst das Gefühl dazu.
Mhm.
Und natürlich, je bessere Lagen du hast, umso leichter geht es natürlich auch. Ne?
Wie war diese Umstellzeit für euch? Wie war es, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen? Weil gerade bei so einem großen Betrieb wie bei euch.
Das Entscheidende ist, und das ist vielleicht auch schon ein bisschen in der generell im Weinbau eine Herausforderung, dass du kriegst fast keine Mitarbeiter, die ausgebildet sind.
Ja.
Ja.
Das heißt, du musst eigentlich alles selbst ausbilden.
Mhm.
Und die Leute dann zu überzeugen, das Verständnis zu haben, dass die jetzt, weil die Natur es halt will, müssen wir jetzt am Wochenende arbeiten, weil es nicht anders geht. Ja. Und nicht vielleicht einmal, sondern vielleicht immer am Wochenende, weil es halt unter der Woche zwei Tage regnet. Ne? Dann musst du halt Samstag und Sonntag ausrucken. In der Erntezeit versteht das ja jeder, weil du siehst die Trauben und du siehst am nächsten Tag, wenn du hinkommst, sie ist kaputt, siehst du das auch.
Ja.
Aber unter dem Jahr siehst du teilweise diese Schwierigkeiten nicht. Und dieses Verständnis aufzubauen, war sicherlich die größte Herausforderung. Aber wir haben ein Top-Team, die eben auch bereit sind, alles zu opfern, wenn es notwendig ist. Ja.
Mhm.
Hat sich das geändert im Team? So quasi, habt ihr manche Leute gehabt, die gesagt haben, ich kann da nicht mit? Weil ich denke mir, Biodynamie ist halt sowas, das polarisiert immer so.
Entschuldige, dass ich dich unterbrich. Ich sage es vielleicht so, auch wir sind ja am Beginn, es gibt sicher biodynamische Betriebe, die das wesentlich länger machen, die vielleicht auch alles selber machen. Ja. Mhm. Ich sage immer, wir sind ein großes Team, wir arbeiten mit unseren Mitarbeitern genauso persönlich mit, wie wenn ich allein im Weingarten arbeite. Und ich muss natürlich auch gewisse Aufgaben übergeben.
Ja.
Mhm.
Und allein mit dieser Übergabe der Aufgabe wächst der Mitarbeiter natürlich auch, weil er gewisse Sachen versteht, er sie einbringen kann und sie das Ganze noch mehr zu Herzen nimmt. Ja.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass das, wir lernen permanent dazu. Wir versuchen, einen eigenen biodynamischen Zugang zu finden, der für unser Weingut eben funktioniert.
Mhm.
Und wir sind auch da jetzt in der Entwicklung. Also ich glaube, wir werden jetzt ja besser.
Ja.
Mhm.
Und vor allem auch, du siehst das an den Böden, an den Reben und vor allem an den Trauben, dass das jetzt ja noch ein bisschen eigener wird, noch ein bisschen individueller wird und vielleicht bilden wir es uns ein. Aber wir sehen da schon einen großen Sinn dahinter.
Mhm. Ja gut, und wenn dieser Sinn für alle sichtbar ist, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und wenn ihr das ordentlich kommuniziert, dann ist es schon verständlich.
Aber ich finde, dass unsere Mitarbeiter da sehr stolz sind. Ja. Ich kann es nur jetzt in-house aus und unsere Traktoristen, ich weiß nicht, das erste Jahr Bio war, also die erste offizielle Ernte mit Zertifikat, das war 18, die haben unsere Traktoristen, die waren unglaublich stolz und und so super und sie freuen sich so und weißt du merkst, du arbeitest hart, aber das, was dann rauskommt, das hat so einen gewissen Mehrwert für dich selbst.
Aber es ist cool, wenn du das schaffst, dass das Team so mitnimmst, dass genau dieser Effekt eintritt, weil ich glaube, das ist natürlich jetzt toll und alles, aber ich glaube, dass das in den seltensten Fälle wirklich so funktioniert.
Wir kennen auch andere Geschichten. Wir kennen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gegangen sind bei Weingütern, weil sie gesagt haben, da tue ich nicht mit bei diesem.
Ja, die Frage ist immer, warum gehen sie? Ich muss das einmal kritisch in den Raum stellen. Ja. Bio ist ein, man darf da nichts dogmatisch sehen.
Ja.
Man muss sagen, du hast gewisse Richtlinien, nach denen du produzierst. Das sind die Zertifizierungen, gehst mit, dann bist du offiziell, hast du deinen Bio-Status. Mhm. Das ist ja, diese Entscheidung trifft jeder selber, aber wir sind gerade in Österreich noch lange davon entfernt, dass das Verständnis für den allgemeinen Konsumenten da ist, was Bio-Wein ist. Weil wenn ich sage, ich mag keinen Bio-Wein kosten, da glaubt er, es ist ein Maische vergorener Wein.
Ja.
Also das Thema vielleicht Naturwein en vogue wurde oder präsenter wurde, ist ganz viel falsch gelaufen in der Kommunikation. Ja. Man hat nie richtig aufgeklärt.
Das stimmt.
Ja? wir selber, ich komme mir manchmal auch vor wie ein Außenseiter in der Hipster-Bubble, der meint, ja, biodynamisch, was will ich mit dem Wein? Weil das ist ja kein echter Naturwein. Ja, wo, ist ja nicht die hinig. Diskussion, die hasse ich. Und wer mit mir über das diskutiert, da fange ich wahrscheinlich zum Streiten an, weil da bin ich so emotional geladen, da schampt sich der Arm in jedes Mal. Aber ich verstehe es nicht.
Ja.
Ich meine, das sind Ausgrenzungen finden statt, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber warum? Nur weil wir jetzt vielleicht in Summe 100 Hektar haben und der andere 3 Hektar. Jeder Rebstock wird gleich behandelt. Aber ja, ob ich jetzt da auf der Maische ausbaue oder nicht oder wie auch immer, ob ich ihn streichel, bevor ich ihn ernte. Ich meine, am Ende entscheidet das, was ich im Glas habe und ob es ihm schmeckt. Und, und der Sinn der Nachhaltigkeit, der Qualitätsstandard, der steht für uns im Vordergrund. Ja. Und ich kann zumindest jetzt sagen, seit wir so vinifizieren, wie wir es machen, dass wir zum höchsten Qualitätsstandard produzieren. Und das ist genau das, was ich sage. Also, weil reden kann jeder.
Genau.
Aber tun.
Zack's, genau.
Muss das dann halt auch. Ne? Ja. Und diese Redereien, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Also, das ist, da bin ich. Da muss ich mir jetzt gleich selber stoppen, weil das führt zu endlosen Diskussionen.
Das finde ich natürlich super.
Ja, vielleicht nicht der richtige Ort im Podcast, das zu besprechen, aber es ist schon,
das passt schon
gut. Es ist schon, da gehört noch sehr vieles getan. Mhm. Unsere Weinmedien müssen da viel mehr schreiben, aufklären.
Ja.
Große Medien, die jedes Monat 3-4 Magazine ausbringen oder Aussendungen, die müssen sie diesem Thema auch annehmen, dass das breite Publikum, die breite Masse versteht oder mal erklärt kriegt, was ist was.
Ja. Genau.
Weil einfach verstehen.
Wenn du mir jetzt sagst, wie schmeckt Biowein?
Ja,
was ist das was für eine Frage? Gehen sie einkaufen, kaufen sie gern ein Biofleisch oder Fleisch aus biologischer Herkunft oder lieber was ein Schweindel, das mit weiß nicht was aufgefuttert wird und in keine Ahnung, in Ungarn geschlachtet wird und dann hergeführt.
Ja.
Was wollen Sie? Das ist ganz einfach. Eine einfache Frage.
Ja.
Und dem muss man sich ein bisschen mehr annehmen, diesem Thema Qualität, Nachhaltigkeit und was ist was.
Was ist das
und
überhaupt? Nicht,
was will der Bio sein? Das ist viel zu groß, ich kann gar nicht Bio machen. Das ist das, was ich regelmäßig höre.
Ja, das
schönen noch steirischen.
Noch immer, das gibt es
ja
nicht.
Ja, passiert und kommt vor, aber jetzt bin ich schon ruhig.
Aber du hast schon recht, das ist diese Aufklärungsarbeit, die gefühlt, gerade bei dem Thema Fleisch zum Beispiel, auch viel mehr passiert ist, weil halt einfach viel mehr Leute sich aufgeregt haben und diskutiert worden ist, die ist bei so einem Thema viel mehr angekommen beim Endkonsumenten als bei Wein.
Mhm.
Bei Wein ist es, gibt schon Diskussionen, aber die finden in der Bubble statt. Ne? Da sind wir dann ganz in der Tiefe irgendwo. Da diskutieren wir drüber, was ist was und was darf wer machen und sonst was. Aber der Endkonsument hat keine Ahnung. Und dann stimmt es schon, die größeren Medien, die schreiben dann, wann dann was heißt, ja, Naturwein ist eh alles ein Dreck, passt. Und dann wird wieder alles über einen Kamm geschert, anstatt dass man sagt, okay, passt, wir greifen jetzt einmal in das Thema ein und sagen, okay, was ist dieser Begriff Naturwein überhaupt, was steckt da dahinter und warum ist vielleicht auch der Begriff gar nicht so super. Also kann man ja alles diskutieren, aber die Diskussion passiert gar nicht, gefühlt.
Ja.
Na, der Armin war jetzt beim Podcast erst vor kurzem, wer nichts weiß, muss alles essen, Landschaft leben.
Ja.
Und genau das ist das Thema.
Ja.
Also wenn ich mich nicht auskenne, dann muss ich das essen, was ich kriege. Genau. Und wenn ich mich nicht auskenne, dann trinke ich das, was ich glaube, das super ist. Aber wenn ich mich irgendwann damit beschäftige, vielleicht einmal sensorisch beschäftige, muss jetzt kein Bio-Zertifikat hinten drauf sein, aber sensorisch mich vielleicht ein bisschen einkoste, dann kann man relativ schnell erkennen, wie ein Wein gemacht ist. Ist er gemacht oder ist er ein Herkunftswein?
Ja.
Von seinem Boden geprägt, von seiner Herkunft, so wie es ist. Oder stelle ich Aroma Schokobanane ein, zum Beispiel.
Genau.
Das sind Dinge, so wie es beim Essen ist, ist es auch beim Wein.
Voll. Weil die Aufklärungsarbeit, die alle, die große Reichweiten haben, halt ein bisschen mehr noch machen könnten, die ist halt wichtig, weil sonst kriege ich halt die Leute gar nicht dazu, dass diese Frage nämlich stellen.
Ja.
Weil dass ich einmal hinkomme und sage, passt, ich verkoste jetzt ein paar Sachen nebeneinander und ich will mich damit beschäftigen, da brauche ich irgendeinen Anstoß.
Das beginnt eigentlich schon in der Ausbildung, gell? Muss man kritisch hinterfragen.
Auch das,
Hast du Schulungen, Ausbildung? Ja. Kommt der junge Winzer in die Schule, in die Weinbauschule?
Genau.
Oder wird das angeschnitten? Oder genau. Unterrichtest du noch immer nach Schema X, wie es vor 20, 25, 30 Jahren war? Ja,
genau. Gibt es einen Diskurs? Weiß es nicht, oder nein?
Da werden zumindest alle Optionen auf den Tisch gelegt. Ja, das alleine ist schon immer das. Wissen die Leute überhaupt, was es alles gibt?
Zumindest halbwegs objektiv, weil ich meine, ganz ehrlich, objektiv wird es eh nie sein, weil klar, die Person, die vorne steht und lehrt, wird immer eine Meinung haben und wird diese Meinung in irgendeiner Form auch präsentieren. Aber dass ich zumindest einmal sage, okay, schaut her, das ist das gesamte Spektrum, was es gibt. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, was wir in Österreich immer haben, dass wir nicht wollen, dass alle sehen, wie groß das Spektrum eigentlich ist, sondern wir sagen einfach nur eins.
Tja.
Aber ich habe auch das Gefühl, es wird nicht präsentiert. Hm. Es wird einfach nur subjektiv das eine Ding gesagt, so haben wir es immer gemacht, fertig.
Ja, das Gleiche ist, und das ist jetzt, darf ich jetzt gar nicht weiter ausholen, aber das Gleiche ist, wenn die Mandeln in der Pension die Prüfnummerkostungen machen, also verkosten die Proben, und dann kann ich jetzt natürlich auch nicht erwarten, dass das Mandel, das halt vor 30 Jahren gesagt hat, so schmeckt, so wie er das definiert hat, dass der die Stilistik heute versteht und das dann schmeißt. Hm. Nein, ich meine, Freunde nicht besser, aber da müssen wir uns was einfallen lassen. Ja. Ne? Weil sonst verlieren die jungen Winzer die Motivation, dass sie noch Weine, Riedenweine, Herkunftsweine abfüllen. Sonst gibt es nur mehr Markenweine, die irgendwie ganz wild ausgebaut sind. Das ist ja auch nicht sinnführend für unsere Region. Das wollen wir nicht.
Das schaut vor allem, wie du richtig sagst, das schaut der ganzen Region langfristig. Mhm, kurzfristig kann ich vielleicht jetzt sagen, ja passt, ich mache super Umsatz, weil ich mache so, wie es die Leute haben wollen und gleich schaue, was geht.
Ich kann nur fragen, aber ist es sinnführend, dass ein junger Mensch 5 Jahre wartet, bis er eingeladen wird, dass er eine Prüfnummer verkosten darf? Frage. Aha. Keine Ahnung. Offensichtlich ist es im Moment so. Kosten tun die jeden Tag Zeit haben.
Ja.
Mit Altersschnitt 83 plus, weiß ich nicht.
Ja,
also ich bin da. Ich bin schon ruhig, aber sehr emotional behaftet für mich.
Also aber das ist schon ein guter Punkt.
Muss man überlegen, wie das in Zukunft sein wird, sein könnte und vielleicht ein bisschen da die Jugend einbauen.
Ein bisschen diverser werden, nicht nur 83.
Nein, es sind ja nicht 83. Nein, Verzeihung, das ist ja, stimmt ja nicht, aber ich glaube trotzdem, dass
die Repräsentation der Jugend der ist sicherlich schwierig. Der Altersschnitt
durchaus gehoben werden könnte.
Vielleicht sollte man auch schauen, dass man ein bisschen schauen, dass man nicht nur Burschen und Männer da drin sitzen haben, sondern halt auch
das ist ein guter Punkt.
Bisschen die Geschlechterthematik sich anschauen und nicht das zu einem Boys Club verkommen lassen. Ne? War vielleicht auch nicht so schlecht. Rückt auch nochmal eine andere Perspektive.
Ich glaub, wer verkostet, ist im Endeffekt nicht wichtig.
Ja.
Entscheidend ist, dass man eine Basis zusammenbringt, dass eben gute Weine, die vielleicht sehr stark ihrer Herkunft geprägt sind, dass die eine Chance haben, eine Prüfnummer zu kriegen. Mhm. Und nicht nur Weine, die wirklich auffrisiert sind und technisch hergestellt sind, dass die quasi die stehen für die österreichischen Qualitätsweine. Mhm. Ich sage, es muss beides geben. Es ist beides nicht falsch. Das eine ist in die Richtung und das andere ist eben eine andere Richtung.
Ja.
Und es gibt ja Platz genug für jeden. Und ich glaube auch immer, diese Radikalisierung nur in die eine Richtung oder nur in die andere ist immer ein Problem. Ja.
Korrekt.
Und ja, ich glaube, aber da werden sich noch viele den Kopf zerbrechen.
Ja, ich glaube, wir werden es heute jetzt nicht lösen. Ja. Aber vielleicht abschließend, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was steht bei euch so gerade am Plan für die nächsten Jahre? Was sind so Veränderungen, Sachen, die ihr noch angehen wollt, wo ihr sagt, da wollen wir sie vielleicht auch noch irgendwo verbessern oder was anderes machen,
als wir jetzt machen? Weinbaulich, strukturell, was tut sich gerade aktuell?
Naja, wir haben natürlich wahnsinnig viele Pläne, die auf der anderen Seite in der tagtäglichen Produktion, wo du einfach siehst, dass das Reb, Berge, Rieden unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass man in der Bewirtschaftung noch genauer eingeht, die Böden vielleicht, die musst du immer wieder aufbauen, in Schuss halten, also versuchen wirklich diese Qualität auch noch mehr in den Lagen auszuprägen, dass du einfach wirklich versuchst, nach und nach die Weinberge einfach noch bessere Arbeit drin leistest. Mhm. Dann natürlich auch im Weingut selber sehen wir Riesenpotenzial, dass wir wollen einfach noch mehr Kunden herbringen, einfach noch mehr Leute zeigen, wie wir es machen, was wir machen, was vielleicht uns auch auszeichnet, warum die Weine so schmecken mit Besichtigungen im Weinberg. Dann haben wir da jetzt da mit dem Neubau neben einem neuen Lager einen kleinen Außenbereich, wo wir einfach die Leute in die Gegend eintauchen lassen wollen und einfach Zeit verbringen da. Also wir sehen schon ein Riesenpotenzial in der Südsteiermark, dass die Leute einfach mehr Zeit in der Südsteiermark verbringen. Mhm. Ja.
Gut, gerade mit der Winzerei schafft sie da ja wirklich viel Ort und viel Fläche. Ich meine auch, wie sie das jetzt ausgebaut hat von am Anfang, war sie nur...
Oder zuerst waren sechs Zimmer. Genau. Mittlerweile haben wir 25, wobei der Großteil auf slowenischer Seite ist, weil das alles so grenzübergreifend ist.
Ja.
So ein schönes Projekt.
Ist auch sehr schön zum drin wohnen, sage ich aus eigener Erfahrung. Aber ja, das sind halt alles so Punkte, wie ihr schafft es, dass die Leute die Region wirklich kennenlernen, tiefergehend als nur geschwind vorbeifahren.
Absolut, also ich glaube, das wollen wir, dass die Leute spüren, wie es wir spüren. Und dann kriegst du ein anderes Verständnis dafür. Ja. Und es gibt so viele tolle Betriebe, die super Arbeit bei uns leisten. Ist es jetzt seitens Weingüter, kleine Betriebe mit Buschenschank, kleine Zimmervermieter, größere Betriebe. Also,
du findest alles.
Du findest alles, ja.
Und natürlich fantastische Kulinarik, also die Dichte an tollen Gastronomiebetrieben und eben Kombination mit der Zimmervermietung. Für alles, für jedes Publikum, also Weingüter, Open House, also das ist schon, ich glaube, dass die Südsteiermark oder die Steiermark da schon sehr attraktiv ist.
Ja,
extrem. Ja,
definitiv. Ja.
Voll. Ich glaube, wenn du da mal da oben geschaut hast,
ja, du verstehst auf das dann Zierig, wirklich. Dann
nein, ich warte jetzt beim Christoph, beim Neumeister, allein du die Distanz, die ist so, bist du so schnell dort, dann fährst du mal ins Vulkanland
und schaust dir das an. Ganz das ist anders,
so, alles so schön und historisch behaftet. Du kannst ja wirklich sehr viele Dinge unternehmen und ja, also da muss ich nirgends hinfliegen oder weit wegfahren. Schon, da ist schon sehr viel da.
Glaubst du, dass euch da in dieser Thematik ein bisschen die Pandemie auch geholfen hat, weil die Leute das wieder aktiver gesucht haben, was schön nahe ist?
Ich glaube schon. Also wir haben viel gelernt in der Zeit.
Ja.
Das schönste Kompliment war natürlich, dass die Leute, sie konnten nicht einkaufen, haben trotzdem sehr viel Wein bestellt. In unserem Land, dass es wieder möglich war zu reisen, war die Winzerei voll. Da haben die Leute angerufen, wann kann ich kommen? Du hast dann teilweise von Dienstag auf Mittwoch ein Zimmer vergeben, weil da gerade das Slot frei war.
Ja.
Weil jeder so dankbar war, dass er wieder aussehen hat können, aber nicht weit weg, weil du weißt ja nicht, Grenze schließen, wie darfst. Und hat allen sehr gut getan, war balsam für die Seele. Und es ist sehr vieles geblieben. Wobei natürlich jetzt auch alle wieder froh sind, wenn sie mal ans Meer fahren können, nachdem sie so lange Zeit nicht durften. Mhm. Aber schon gibt es schon sehr viele Fans und in der Hinsicht war es jetzt gar nicht so schlecht, dass man wieder ein bisschen mit der Heimat konfrontiert wird.
Ja, dass man wieder realisieren hat müssen, halt natürlich ein bisschen, wie schön man es eigentlich hat da rundherum.
Ja, ich meine, bei mir war es ja ganz genau so. Ne? Also ich war 2020 im Sommer das erste Mal eben in der Winzerei und habe davor, ich reise irrsinnig gerne, aber halt immer so weg. Ne? Also immer so dieses Gefühl, ich muss da jetzt unbedingt raus und ich muss irgendwas erleben. Und dann checkt man erst, wenn man so ein bisschen dazu gezwungen wird, wie geil es da wirklich ist.
Ja.
Also das war schon...
Ja, ich glaube, dass es die Gegend selber mit den Leuten, mit der Nähe, also in Österreich vor allem auch recht kurzfristig für 2-3 Tage und so weiter ideal ist.
Voll.
Ja.
Vor allem auch, wenn man das Wetter ein bisschen mit berücksichtigt. Aber wir haben trotzdem auch viele Gäste, die lang da sind. Ja, die wollen sich einfach sagen, du hast alles und vor allem auch viele erfolgreiche Leute, die sowieso immer von einem Hotel ins nächste. Und was auf der ganzen Welt so mal meistens relativ ähnlich ausschaut, haben wir da schon ganz eine Besonderheit in der Südsteiermark.
Ja.
Du kriegst halt ganz, ganz viel Kultur rund um
den genau.
Eben mit vom Buschenschank bis zu absolutem Fine Dining. Nein,
kannst das kannst du dann auch machen. Genau.
Ja.
Und
das ist schon geil.
Stimmt.
Und die Möglichkeiten sind wirklich da, ja.
Okay, passt. So, jetzt müssen wir das Sponsoring für Visit Südsteiermark beenden.
Ja, genau.
Sonst müssen sie uns was zahlen.
Korrekt.
Ja, damit ein riesengroßes Dankeschön an euch. Es war super, super spannend, war das. Ich glaube, jetzt haben wir, wie lange haben wir schon?
An 37. Über eineinhalb Stunden.
Danke euch vielmals für die ganze Zeit.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Schön war das. Und auch nochmal vielen Dank für diesen wunderschönen Wein da. Auch das natürlich super, super cool. Und danke, dass wir verkostet haben dürfen als einer der Ersten.
Ja, auch von unserer Seite vielen Dank. Hat uns Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr genießt noch das Schluckerl und wir freuen uns auf die Folge.
Yes.
Dankeschön.
Ja, wir sagen dann natürlich Bescheid, sobald das Ding wirklich auch verfügbar ist.
Ganz genau, wir verlinken es euch auch, sobald ihr es bekommen könnt.
Sobald es gibt. Gibt es schon einen Preispunkt dafür, was das dann kosten wird?
Ja, 75 Euro Abwein gibt es ja.
Okay.
Sehr gut.
Das ist
Also 63 kosten die 21er und 75 dann die.
Ja.
Also der 15er. Mhm. Weil ich meine, auch da gibt es viel Diskussion. Ich meine, weißt du, du darfst, Wert ist weit mehr, aber du wirst es ja trotzdem über Preisgestaltungen. Wir rechnen da viel durch, schauen uns das an, aber werten in einem Wein ist immer schwierig, weil jeder Wein seine Geschichte erzählt und gerade bei Zierig, das ist natürlich die bekannteste Riede im Weingut und eine bekannte Riede generell in Österreich, da war das schon mit der Teilung in diese vier Zierig-Lagen, war schon die Frage, welche ist jetzt der bessere, da werten wir nicht, deswegen kosten die alle gleich viel.
Ja.
Und beim Wein, der natürlich jetzt 8 Jahre im Fass war, dass da ein gewisser höherer Aufwand dahinter ist, das klar. Ist klar. Und zu teuer, auch wenn du das vielleicht könntest, wirst du das auch nicht ansetzen, weil wir wollen, dass der Wein getrunken wird, dass der gekauft wird. Nicht? Also,
nicht, dass ihm nur ein paar Freaks kaufen, die halt zu viel Geld haben, sondern du willst ja wirklich, dass ihm die Leute trinken, denen
weil
das
ist jetzt das ist jetzt dann der eine, das ist quasi, du hast 21 und du hast Zierig als Jahrgang 15 und wir wollen ja, dass der gekauft und getrunken wird. Ne? Also eine Bubble, dafür wollen wir nicht.
Ja, finde ich cool. Weil
erschaffen.
Also, ich finde es cool, dass das nicht nur urkleine Menge ist, sondern dass da wirklich Menge da ist und dass das dann auch einen Preis hat, der den Preis muss haben, na klar, aber das ist ein Preis, mit dem kann ich sehr, sehr gut leben. Da sage ich, okay, gut, für das gönne ich mir mal so eine Flasche. Ja.
Ja.
Geil. Na, finde ich super.
Ja, genau. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen, Fotos und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.